Also, ganz herzlich willkommen zur digitalen Medienvorlesung, jetzt zum Kapitel 5. Wer ganz genau hingeschaut hat, wird gesehen haben, dass ich ein anderes System benutze jetzt als der letzten Zeit. Das ist nicht mehr PowerPoint. Das liegt daran, dass Sie gesehen haben, dass es mit dem Podcast technische Probleme gab. Ich hoffe, dass mit dem neuen System alles stabiler läuft. Aber inhaltlich geht es um ein großes Thema, eigentlich das erste Mal, wo wir in die richtige audiovisuelle Information reinkommen, nämlich Ton und Klang. Also das gleiche Modell, das Sie jetzt hier sehen, dass wir zuerst mal über Physik und ein bisschen über Physiologie reden, dann über Kompressionsverfahren und dann über Formate. Das werden wir mit anderen Themen, insbesondere mit Bildern und Bewegtbildern, eben auch noch mal machen. Ja, zuerst mal, also was ist denn überhaupt Ton? Und wenn Sie Literatur dazu suchen, gibt es natürlich ein Kapitel in unserem Buch, das sehr ähnlich ist zu dem, was ich hier in der Vorlesung mache. Und eine Grundlage für sowohl das Kapitel als auch das in der Vorlesung hier ist das Buch von Herrn Raffaseder, was aber an manchen Stellen auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, als jetzt in der Vorlesung gemacht werden kann. Vielleicht ist zuerst mal ganz gut, einen Überblick über die Medientypen zu kriegen, dass wir sehen, wo wir uns jetzt überhaupt bewegen. Also technische digitale Medien gibt es ja verschiedene. Sie sehen hier nach links und rechts aufgeteilt zuerst mal den visuellen Bereich und den akustischen Bereich. Im visuellen Bereich gibt es Bild und Bewegtbild. Und Sie sehen auch so einen gelb markierten Bereich, der nicht genau mit dieser Einteilung links und rechts zusammenpasst. Das sind die Medien, die zeitabhängig sind, die über die Zeit laufen. Ein Film, ein Movie läuft natürlich, hat eine bestimmte Laufzeit. Aber die akustischen Medien finden eben auch in der Zeit statt. Also es gibt kein akustisches Medium ohne Zeitverlauf. Man braucht immer eine, wenn es auch eine kurze Zeit ist, um ein akustisches Signal wahrzunehmen. Deswegen dieser gelbe Bereich, alles was zeitabhängig ist. Und jetzt sind wir also rechts in den akustischen Medien, die gehen eben übers Ohr und sind zeitabhängig. Und dort sehen Sie auch wieder zwei Unterzweige. Wir werden uns jetzt vorwiegend eigentlich mit dem rechten Zweig, dem abgetasteten Ton, befassen. Das haben wir auch schon ein bisschen diskutiert. Also ein Tonsignal existiert sozusagen als Schalldruck in der Realität und wird durch ein Mikrofon zum Beispiel aufgenommen, digital abgetastet und dann ein digitales Signal daraus gemacht. Und hier stehen noch drei Untertypen sozusagen von Ton, die es gibt, nämlich Sprache, Geräusch und Musik. Da werden wir uns auch noch mit befassen. Eine ganz andere Richtung, die wir in der nächsten Vorlesung dann noch ein bisschen ansprechen werden, ist der strukturierte Ton. Das ist sowas wie es hier drüben beim Bild, strukturiertes Bild ist zum Beispiel sowas wie Vektorgrafik bei Ton. Also konkret steckt dahinter als Beispiel, das ich machen werde, MIDI. Das müssen wir uns aber dann genau anschauen. Also wir bewegen uns jetzt bei zeitabhängigen Medien und akustischen Medien. Da sind wir mit dem Ton. Ja, wenn wir uns anschauen, welche Medien Wirkung sozusagen auf uns im Alltag dominiert, dann ist es doch so, dass sehr, sehr viel über den optischen Kanal passiert. Also in erster Näherung denkt man mal, vieles, was wir an Medien aufnehmen, geht übers Auge. Es gibt viele Druckmedien, es gibt das berühmte Fernsehen, es gibt das Kino. Das sind alle starke Medien, die übers Auge gehen und die Medien, die übers Ohr gehen, also zum Beispiel Musik, Radio, spielen dann doch so ein bisschen die zweite Geige, laufen meistens als Hintergrundmedium und nicht als die sozusagen die zentrale Aufmerksamkeit kriegen. Es ist aber natürlich ein ganz wesentlicher Bereich, akustische Medien zu gestalten und es ist auch eine vollkommen andere Charakteristik als bei visuellen Medien. Also eine ganz wichtige Sache, wenn Sie akustische Medien anschauen, ist, dass es sehr schwer ist, die Aufmerksamkeit wirklich komplett wegzunehmen davon. Von dem Bild können Sie wegschauen, von der Szenerie, die Ihnen unangenehm ist, können Sie wegschauen und dann nehmen Sie nichts davon auf. Dagegen, wenn eine akustische Wahrnehmung irgendwo ist, also wenn ein akustisches Signal im Raum ist, können Sie das Ohr nur schwer dafür verschließen. Sie können es überhaupt nicht verschließen, Sie können vielleicht versuchen, das so ein bisschen die Aufmerksamkeit davon wegzukriegen, aber letztlich beeinflusst Sie das immer irgendwie. Ganz wichtig natürlich zum Beispiel ein Wecker, der funktioniert ja auch bloß deswegen, weil wir die akustische Wahrnehmung immer haben. Auch wenn wir schlafen, haben wir eine akustische Wahrnehmung, sonst könnte der Wecker ja gar nicht durchdringen. Es ist auch so, dass wir vieles davon unbewusst aufnehmen. Denken Sie an die berühmten Ohrwürmer, die einem ewig durch den Kopf gehen, bloß wenn man sie irgendwie in der Früh zum Beispiel oder ein paar Mal hintereinander gehört hat. Und da gibt es ganz viele Effekte, die Musik bewirkt, die sehr stark emotional sind. Musik hat viel damit zu tun, dass sie direkt sozusagen sich entschlüsseln können oder erschließen können, was hinter dieser Aussage steckt. Nicht bloß die reine Sachaussage, sondern auch Untertöne. Man kann der Stimme anhören, ob der betreffende Sprecher unsicher ist, ob er sich freut, ob er traurig ist, ohne dass man es jetzt wirklich charakterisieren kann, was man da eigentlich tut. Das ist eine Geschichte, die sozusagen implizit passiert, im Unterbewusstsein eigentlich vor sich geht. Wenn Sie an die Gesellschaft denken, dann wird Musik da auch verwendet, um sozusagen Emotionen anzusprechen, um Kollektivierung zu erzeugen. Also denken Sie an Marschmusik zum Beispiel, ja, was also wirklich versucht, Leute einzubinden oder generell vielleicht Tanzmusik. Akustische Information hat auch so etwas Objektives, weil es ist tatsächlich gar nicht so einfach, akustische Information zu fälschen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Interview haben und da werden Ausschnitte rausgeschnitten, das hört man ziemlich genau immer noch, wo die Schnittstellen sind. Das ist deutlich schwerer, als wenn man jetzt in einem Bild irgendwo eine Kleinigkeit entfernt. Das heißt, es gibt so einen Authentizitätscharakter auch. Und natürlich, ja, habe ich vorher schon gesagt, dadurch, dass es eben schwer auszublenden ist, hat es auch sozusagen die Möglichkeit, einen Alarm auszulösen, Aufmerksamkeit zunächst mal auf irgendwas zu ziehen. Und Audiogestaltung spielt an vielen Stellen wirklich eine Rolle, wo man es im ersten Moment vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Ich habe mir ein Beispiel rausgesucht, wo Ihnen das bewusst sein müsste, nämlich im Film. Im Film läuft dauernd Musik, Hintergrundmusik im Film, und die tut viel mehr als jetzt bloß die Szenerie zu untermalen, sondern diesen ganz wesentlicher Bestandteil dessen, wie wir die Szene wahrnehmen. Ich habe dazu ein Beispiel, hoffen wir, dass ich es auch finde. Da muss man jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, aber es soll Ihnen schon mal einen Eindruck geben, dass akustische Gestaltung eben bei Weitem nicht so ein Randthema ist, sondern wirklich ganz zentral in der Gestaltung von Medien eine Rolle spielt. Jetzt wird es ein bisschen einfacher sozusagen oder vielleicht auch technisch ein bisschen komplizierter, wie man es sehen will, weil es jetzt auf die Grundlagen geht. Was ist das denn alles, was wir da hören? Wir hatten jetzt gerade sozusagen, wie kommt es beim Menschen an, sozusagen ganzheitlich gesehen. Ja? Da ist ein Störgeräusch, ja. Dem bin ich auch immer auf der Spur, wo das herkommt. Jetzt ist es komischerweise wieder weg, oder? Immer noch da. Das geht nur dadurch, dass ich den Podcast ausschalte. Dann ist es weg. Das könnte mit dem Übertragungskanal von den beiden Mikrofonen sein, dass sich die gegenseitig stören. Aber das war vorher nicht, oder? Aber der... Da hat irgendjemand gesagt, hat, seitdem ich den Player angemacht habe, das hat... Ja, ich weiß auch nicht recht, was ich da tun kann. Hier kann man hier den Kanal wechseln? Nee, oder? Es gibt doch nirgends eine Möglichkeit, den Kanal zu ändern. Also dieses Signal ist es jedenfalls nicht hier, ne?
Können Sie vielleicht den Mediaplayer schließen?
Das dürfte damit nichts zu tun haben. Also es gibt, glaube ich, einen... Ja, wo waren wir denn? Wir waren bei Ton, das passt ja sehr gut. Ne? Also das, worüber wir uns gerade unterhalten haben, sind letztlich Änderungen des Luftdrucks hier im Raum, die jetzt in dem Fall zum Beispiel über die Lautsprecher produziert werden, die aber natürlich zunächst mal von der Stimme auch produziert werden, also von den Stimmbändern. Das sind nichts anderes als sehr schnelle Änderungen im Luftdruck. Es handelt sich dabei um sogenannte Longitudinalwellen. Das werden wir gleich auf der nächsten Folie nochmal sehen, was jetzt eigentlich eine Longitudinalwelle ist. Ausbreitungsgeschwindigkeit brauche ich nicht jetzt Ihnen vorbieten, die kennen Sie im Prinzip. Also ungefähr 300 Meter pro Sekunde, ist temperaturabhängig allerdings. Das ist vielleicht ganz interessant, weil davon sozusagen die Dichte der Luft abhängt. Der Mensch hört ein Spektrum von 20 Hertz bis 20 Kilohertz, wobei das jetzt optimistisch gesehen ist. Also die meisten Geräusche liegen natürlich, die meisten Töne, die wir hören, liegen deutlich innerhalb dieses Spektrums. Also wenn man das so anschaut, sehen Sie das gesamte Spektrum. Der rote Bereich ist der hörbare Bereich, die niedrigsten und die höchsten Töne, rechts die niedrigsten, links die höchsten. Und es sind auch die Wellenlängen dazu jeweils eingetragen, weil man sich das vielleicht gar nicht bewusst macht, dass die Wellenlängen im akustischen Bereich doch relativ lang sind. Also Sie haben, auch bei den sehr hohen Tönen sind Sie so beim den guten Zentimeter, im Zentimeterbereich jedenfalls von Wellenlängen, und bei den ganz tiefen Tönen sind Sie im mehrere Meterbereich, also was ist das hier, 33 Hertz sind 10 Meter. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr lange Welle. Und Sie sehen, dass ein Kernbereich da drin nochmal gelb markiert ist. Das ist der Bereich, in dem unser Gehör auch am sensibelsten ist. Das ist der Bereich, in dem die menschliche Sprache stattfindet. Und ja, zur Orientierung ist ein Ton, den man vielleicht kennt aus der Musik, eben dieser Kammerton A, dort eingezeichnet, der also so richtig schön in der Mitte unseres Hörbereichs liegt. Ja, ich habe jetzt mal versucht, Beispieltöne abzuspielen, den 80-Hertz-Ton, ich hoffe, dass das, ja, das funktioniert schon, den 80-Hertz-Ton, den haben Sie nicht gehört, weil der eben so tief ist, dass er über diese Anlage hier schon mal überhaupt nicht rüberkommt. Den 160-Hertz-Ton, den kommt man schon hören. Jetzt können Sie sich vorstellen, diese 20 Kilohertz ist, wie gesagt, schon eher so eine theoretische Grenze, also die meisten hören Töne dieser Höhe schon gar nicht mehr. Also so bei 16 Kilohertz, sowas hört es bei vielen auf. Ja, was ist das mit den Longitudinal- und den Transversalwellen? Also eine Transversalwelle ist eine, bei der die schwingenden Elemente quer zur Ausbreitungsrichtung schwingen, und eine Longitudinalwelle ist eine, bei der sie in der Ausbreitungsrichtung schwingen. Kann man sich das vorstellen? Also das oben ist eine Longitudinalwelle. Stellen Sie sich das vor, das sind schwingende Kugeln und dazwischen sind Federn. Und die Schwingung findet dadurch statt, dass die Kugel an ihrem Platz sozusagen schwingt und die benachbarten Federn zusammendrückt und expandiert. Das heißt, es hat eine Schwingung in der Ausbreitungsrichtung. Das bedeutet sozusagen natürlich, dass der Luftdruck, wenn man jetzt an Luft denkt, da hat man ja eben genau Longitudinalwellen, dass der Luftdruck sozusagen schwankt, aber in der Richtung der Ausbreitung. Man hat quasi eine Druckfläche, die auf einen zukommt, und die schwingt direkt vor dem Empfänger. Man kann nicht sagen, dass die eine bestimmte Schwingungsrichtung hat. Während bei einer Transversalwelle, die haben sie eine Ausbreitungsrichtung, und quer im rechten Winkel dazu findet eine Schwingung statt. Das heißt, die Elemente wechseln ihren Platz quer zur Ausbreitungsrichtung, und da haben die natürlich eine Ebene, in der sie schwingen, und die kann genau senkrecht sozusagen im Raum stehen, kann quer im Raum stehen, jeden beliebigen Winkel einnehmen. Sie können also wirklich einen Winkel angeben, wenn Sie eine Grundrichtung haben, können Sie einen Winkel angeben, in dem die Schwingungsebene dann tatsächlich liegt. Das heißt, Sie haben diese Zusatzinformation, dass es eine Schwingungsebene gibt. Bei Licht zum Beispiel haben Sie Schwingungsebenen, und das hängt mit dem sogenannten Polarisierungseffekt zusammen. Also ein unpolarisiertes Licht hat viele verschiedene Schwingungsebenen, polarisiertes hat nur eine. Das kann man vielleicht auch mit einem Applet so ein bisschen sich nochmal genauer bewusst machen, was da passiert. Na? So, also was wir jetzt hier sehen, ist der klassische Fall von einer Transversalwelle oder Transverse Wave, da sieht man auch nochmal den englischen Begriff. Das heißt, wenn Sie jetzt diesen hellblauen Punkt anschauen, das hellblaue Element, das bleibt an seiner Stelle und bewegt sich nach oben und unten. Und die Ausbreitungsrichtung der Welle ist von links nach rechts. Das heißt, die Bewegungsrichtung des einzelnen Elements ist orthogonal zur Ausbreitungsrichtung. Deswegen eine Transversalwelle. Also zum Beispiel die Wellen am Meer, ja, im Wasser, die sind genau solche Transversalwellen. Und wenn Sie eine Longitudinalwelle anschauen, und dafür ist eben der Schall ein Beispiel, dann bleibt dieses hellblaue Element eben auch nicht an seiner Stelle, aber es hat keine Auslenkung aus der Ausbreitungsrichtung raus, sondern es schwingt in der Ausbreitungsrichtung nach vorne und hinten. Und das ist eben eine Longitudinalwelle, wie wir es bei Schall eben generell haben. Also das ist zumindest schon mal eine interessante Beobachtung. Dann ist es so, dass Schall sich zunächst mal in alle Richtungen gleich ausbreitet. Das heißt, wir haben so eine Kugelwelle. Im Prinzip ist ein Schallereignis und die Ebene sozusagen gleichen Luftdrucks oder der geometrische Ort, wo der gleiche Luftdruck ist, das bildet eine konzentrische Kugel um diese Quelle. Und nachdem wir es meistens noch mit einem gewissen Abstand zu diesem Schallereignis zu tun haben, ist es so, dass das Ganze auf uns wirkt, quasi wie eine Ebene, die sich auf uns zubewegt. Ja, da haben wir ein paar Sachen schon früher angeschaut, nämlich Wellenlänge. Das ist natürlich bei diesen Wellen genauso, ob die jetzt longitudinal oder transversal sind. Das heißt, wir haben eine Wellenlänge, haben eine Frequenz. Und insbesondere gibt es auch einen Zusammenhang zwischen der Periodenlänge und der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Das heißt, die Periodenlänge, die man aus der Frequenz ausrechnet, 1 durch Frequenz, multipliziert mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit, gibt uns die tatsächliche Wellenlänge in Zentimetern, Metern oder so, wie wir es vorher beim Schall gesehen haben. Das heißt, damit können Sie mit dieser Formel können Sie diese Zahlen, die da standen, die Welle ist so und so lang, können Sie ganz konkret ausrechnen. Da müssen Sie eben diese Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Luft mit einsetzen. Was passiert mit Schall genauso wie mit Licht, ist, dass es Reflexion gibt. Und auch Brechung, alle diese Effekte, die Sie von Licht kennen. Allerdings sind diese Phänomene grundsätzlich abhängig von der Wellenlänge. Und wir haben vorher schon gesehen, Wellenlängen beim Schall sind sehr groß. Das heißt, die sind in der Größenordnung der physischen Objekte, mit denen wir zu tun haben. Ja, wenn es da um Meter geht, dann sind die eben in der Größenordnung von einem Menschen, einem Stuhl, einem Schrank und so weiter. Und bei den Lichtwellen sind wir in einem ganz anderen Bereich, das sind wir im Mikrometerbereich, außerdem in einem anderen physikalischen Phänomen sowieso, weil es da um elektromagnetische Strahlung geht und hier geht es um Luftdruck. Aber auch die Wellenlängen sind generell schon mal verschieden. Ja, und jetzt kennen Sie dieses Reflexionsgesetz aus der Physik natürlich. Bei Licht ist das so die alte Geschichte, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das gilt aber grundsätzlich immer nur, wenn die Grenzfläche groß ist im Vergleich zur Wellenlänge. Das heißt, Schall wird nicht immer reflektiert, wird nur dann reflektiert, wenn die Grenzfläche, mit der man es zu tun hat, eben groß ist im Vergleich zur Wellenlänge. Jetzt haben wir gesagt, bei 20 Meter Wellenlänge sind jetzt irgendwelche Flächen, mit denen wir es hier zu tun haben, sogar in so einem großen Raum, da sind ganz wenige Flächen, auf denen wirklich mehr als 20 Meter überhaupt auftreten und es ist nicht wirklich erheblich viel größer als diese 20 Meter. Das heißt, diese tiefen, langwelligen Schwingungen werden überhaupt nicht reflektiert. Die kurzwelligen, die so im Zentimeterbereich sind, die haben natürlich den Effekt, dass sie reflektiert werden. Also das ist eine Geschichte, die man tatsächlich merkt, dass die Reflexion tiefer Frequenzen insbesondere in kleinen Räumen, aber generell eben sehr wenig ausgeprägt ist. Dann ist es so, dass generell eine raue Oberfläche zur Zerstreuung führt, zu diffuser Reflexion. Und zwar müssen dazu auch diese Unebenheiten in der Größenordnung der Wellenlänge sein. Aber nachdem eben der Schall relativ grob sozusagen ist in der Wellenlänge, werden auch relativ doch ziemlich grobgranulare Unebenheiten immer noch sozusagen so wirken, dass sie den Schall nicht zerstreuen, dass das wie glatt ist. Also wenn Sie hier oben an der Wand diese Paneele sehen, die sind groß genug, dass sie Schall tatsächlich zerstreuen und dass sie Reflexion verhindern. Deswegen sind die möglicherweise auch da. Das ist zumindest ein Effekt von denen. Oder wenn Sie draußen an die an das Museum Brandhorst schauen, diese Stäbe, die da angebracht sind, die sind ja nicht nur ästhetisch schön, sondern die sollen auch den Schall zerstreuen, dass es keine Reflexionen gibt auf die andere Straßenseite zu den Häusern rüber. Und auch da sind das eben schon ziemlich massive Stäbe, die irgendwie 5 bis 10 Zentimeter so in der Größenordnung sind. Wenn die zu klein sind, wenn es bloß 1 Zentimeter Stäbchen wäre, dann würde das immer noch praktisch reflektieren. Dann ist es so, dass natürlich, wenn Schall auf ein Hindernis trifft, zum Beispiel eine Wand, der nicht unbedingt reflektiert wird, sondern ein Teil davon wird absorbiert. Wie viel absorbiert wird, hängt jetzt wieder vom Material ab und von der Frequenz. Wenn was absorbiert wird, dann gibt es 2 Varianten. Das eine ist, es wird, wie man so schön sagt, es geht in Dissipation, es wird einfach in Wärmeenergie umgewandelt und sozusagen aufgesogen im gewissen Sinn. Diese Wärmeenergie merkt man natürlich gar nicht. Oder es führt zur Transmission, das heißt, das wird in dem Medium weitergeleitet, in einer anderen Wellenlänge natürlich, weil das ein Medium ist mit anderen akustischen Eigenschaften. Und das bedeutet, nachdem das Ganze frequenzabhängig ist, ist das Verhältnis zwischen Dissipation und Transmission eben auch frequenzabhängig. Das bedeutet, hohe Frequenzen werden stärker einerseits reflektiert und auch aufgenommen, die tiefen Frequenzen werden stärker weitergeleitet. Und das führt zu diesem Effekt, dass sie tiefe Frequenzen in Gebäudestrukturen zum Beispiel oft als Schall wirklich weitergeleitet bekommen. Also wenn irgendwo 3 Etagen über Ihnen in dem relativ modernen Bau jemand eine Party feiert, dann hören Sie die Bässe unter Umständen wunderbar, aber Sie können trotzdem das Lied oft gar nicht erkennen, weil Sie die Höhen nicht haben dazu. Das heißt, die tiefen Frequenzen werden übertragen, aber die hohen Frequenzen werden sozusagen anders absorbiert worden. Brechung gibt es auch bei Schall, das merkt man nur ganz selten. Also Brechung kennen Sie auch bei Licht, zum Beispiel wenn Licht in Wasser eintritt, dass das dann der Lichtstrahl gebogen wird. Das ist der berühmte Effekt, wenn Sie einen Stab ins Wasser halten, ist der Ausschau, das wäre geknickt. So was gibt es bei Schall auch, und zwar wenn Sie Luftschichten haben mit verschiedener Dichte, also zum Beispiel Schichten verschiedener Temperatur, Kaltluft und Warmluft. Dazwischen bildet sich eine Grenze, die Schall brechen kann. Und das führt dazu, dass bei manchen bestimmten Wetterlagen, wo sie so ausgeprägte Luftschichtungen haben, sowas wie Schallwände von Autobahnen nicht mehr richtig funktionieren, weil der Schall, der normal nach oben abgestrahlt wird und verschwinden würde, irgendwo hin, wo ihn keiner hört, dann plötzlich sozusagen abgelenkt wird, gebogen wird und an Stellen hörbar wird, wo man eigentlich sonst gar nicht hört. Also haben Sie bestimmt vielleicht schon erlebt, dass es bei bestimmten Wetterlagen plötzlich Dinge hörbar werden. Das hängt damit zusammen, dass Schall gebrochen ist. Ja, und was es auch gibt, ist natürlich Beugung. Bei Lichtwellen kennen Sie das, da gibt es einen Schatten immer, wenn ein Gegenstand von Licht bestrahlt wird. Das ist ja auch, wie gesagt, der Gegenstand groß im Vergleich zur Wellenlänge. Beim Schall gibt es auch sowas wie Schatten, aber da muss auch der Gegenstand groß zur Wellenlänge sein. Das heißt, wenn das ein großer Gegenstand und sehr kleine Wellenlängen sind, sprich ein großes Objekt und sehr hohe Töne, dann gibt es Abschattung sozusagen, gibt es einen Schallschatten. Wenn das tiefe Töne sind, dann haben wir gesagt, das sind ja viele Meter Wellenlänge, dann fließen die Schallwellen quasi um das Hindernis herum, beziehungsweise können auch von dem Spalt zerstreut werden. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie sitzen irgendwo in einer Kirche zum Beispiel, mal davon abgesehen, dass es da natürlich Reflexionseffekte gibt, aber wenn Sie jetzt eine Schallquelle dort oben haben, die auf diese Säule zuströmt und Sie haben sitzen am Sitzplatz dahinter, dann werden Sie die hohen Töne nur ganz schwer wahrnehmen können, weil die buchstäblich verschluckt werden von der Säule vor Ihnen und an der Seite sozusagen vorbeigehen. Während die tiefen Töne eben gebeugt werden, die Wellen dieser tiefen Töne gebeugt werden und quasi um die Säule herumfließen, die kriegen Sie also mit und dementsprechend haben Sie auch eine entsprechend verzerrte akustische Wahrnehmung natürlich. Und umgekehrt, wenn man einen Spalt hat, ist es auch so, dass hochfrequenter Schall genau in einer Richtung austritt, während tieffrequenter Schall gebeugt wird und in mehrere Richtungen austritt. Also wenn man irgendwie im Wohnzimmer sitzt und in der Küche ist irgendwie noch die Türenspalt offen und da läuft ein Radio, dann kann man hören, dass da ein Radio läuft, kann vielleicht sogar hören, dass da der Wetterbericht kommt, aber man kann den Wetterbericht nicht verstehen, weil die hohen Frequenzen wieder fehlen. Man kriegt bloß den tiefen Frequenzanteil mit. Das sind also solche Filter, die da sozusagen implizit passieren. Ja, das sind ein paar Eigenschaften, die man einfach kennen sollte, die dann praktisch an ganz verschiedenen Stellen eine Rolle spielen, insbesondere in der Medientechnik natürlich auch, wenn man irgendwie Mikrofone aufbaut oder Lautsprecher aufbaut und ähnliches. Nochmal grundlegender, was ist denn Schall überhaupt von der Entstehung her? Es ist natürlich eine Schwingung. Irgendwas muss schwingen, damit diese Luftdruckschwankungen überhaupt entstehen. Und damit was schwingt, brauchen wir ein System, das sozusagen von einem Zustand in den anderen wechselt und wieder zurück. Und das klassische System für eine Schwingung wäre eine Feder zum Beispiel, an der Sie ziehen oder auf die Sie drücken. Dort haben Sie erstens mal eine Elastizität. Also die wird verformt und entwickelt dann eine Kraft, die gegen diese Verformung wirkt. Das zweite ist, Sie brauchen eine Anregungskraft. Sie lenken das also zuerst mal aus. Und das dritte, was Sie brauchen, was nicht die Feder macht, sondern ein allgemeines physikalisches Gesetz, ist die Massenträgheit. Das heißt, es muss ein Objekt mit einer gewissen Masse am Ende dieser Feder sein. Die Feder selber hat natürlich auch eine gewisse Masse, aber besser funktioniert es, wenn am Ende noch was befestigt ist. Wenn Sie die Feder auslenken und loslassen, dann zieht die Feder durch ihre Elastizität das zunächst mal zurück. Und durch die Massenträgheit schwingt es aber dann in die andere Richtung weiter, so lange, bis die Gegenkraft der Feder das eben stoppt. Und dann dehnt die Feder das Ganze wieder aus und durch die Massenträgheit geht es wieder über den Grundpunkt sozusagen, über den Startpunkt drüber. Und so schwingt es eine ganze Zeit nach vorne und zurück mit einer gewissen Dämpfung natürlich, bleibt dann irgendwann mal stehen. Das heißt, wir haben insgesamt eine Schwingung, bei der die Frequenz umso höher ist, je kleiner die Masse, mit der wir es zu tun haben, und je steifer sozusagen die Feder ist, je geringer die Elastizität ist da drin. Und so funktionieren eigentlich alle diese Schwingungssysteme. Sie haben immer einen Oszillator, also irgendwas, was schwingt, und eine Anregung, also Musikinstrumente, denken Sie an Saiten oder irgendwelche Membranen, und eine Saite wird zum Beispiel gezupft oder gestrichen oder auf eine Membran wird geschlagen. Das versetzt das Ganze in Schwingung, und damit man das hört, wenn es sehr oft ja eben nur sehr geringe Schwingungen sind, gibt es quasi einen akustischen Verstärker noch dazu, also einen Resonanzkörper. So funktionieren die, ein großer Teil der Musikinstrumente, denken Sie jetzt mal eine Geige oder eine Gitarre oder sowas. Physikalisch gesehen ist das was relativ Kompliziertes eigentlich. Das ist nicht so diese eine Feder, die wir gesehen haben, sondern es sind eigentlich ganz viele Federn. Man kann sich das so vorstellen, dass man gekoppelte Federn nebeneinander hat und ich kann so eine Saite an einer beliebigen Stelle auslenken. Und ein Modell einer Saite ist im Prinzip eine ganz dichte Folge sozusagen von gekoppelten Schwingungssystemen, also Federn nebeneinander. Und das bewirkt dann, dass Sie auf einer Saite mehrere Möglichkeiten haben, die zum Schwingen zu bringen. Sie können also zum Beispiel genau einen Schwingungsbauch in der Mitte haben. Wenn eine Saite zum Beispiel an beiden Enden eingespannt ist, dann muss sie ja dort einen Schwingungsknoten haben. Sie können sie aber auch in der Mitte zum Beispiel festhalten und dann hat sie zwei Schwingungsbäuche links und rechts und damit natürlich eine doppelt so hohe Frequenz. Das heißt, Sie können auf der gleichen Seite, ja, haben wir schon mal gehabt, ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz haben. Das Ganze wird noch ein bisschen komplizierter, wenn man jetzt wirklich dahin geht, dass man so ein Modell von so einer Seite anschaut, wo Sie wirklich gekoppelte Schwingungssysteme sich quasi vorstellen. Also dieses mathematische Modell, das man jetzt hier hat, das erlaubt mir, diese Saite sozusagen an einer beliebigen Stelle anzuregen. Das Normale wäre natürlich, die in der Mitte anzuregen. Und dann sieht man, wie sich die ausschwingt. Und man kann auch den Ton dazu hören. Was Sie dort unten in den beiden Bildern sehen, ist übrigens einerseits die Zerlegung in den Frequenzraum. Das heißt, Sie sehen die Grundfrequenz und die harmonischen Schwingungen drüber. Das ist diese Perlenkette sozusagen direkt drunter, wo steht Magnitudes. Und dann gibt es noch ganz unten eine weitere Darstellung, das sind die Phasenverschiebungen. Also über die Phasenverschiebungen müssen wir uns auch nochmal unterhalten, aber die haben grundsätzlich einen vergleichsweise geringen Einfluss auf das Klangerlebnis. Und Sie sehen, dass das insgesamt sozusagen sehr komplexe Schwingungsverläufe geben kann, dass also dieses gesamte Schwingungssystem eben nicht so ganz einfach so ist, dass man diese eine Sinuswelle hat und eine ganzteilige Vielfache davon, sondern dass Sie auf ein und derselben Seite ganz verschiedene Effekte erzeugen können. Sie können hier auch zum Beispiel die Spannung dieser Seite verändern und haben dann natürlich wie ich vorher gesagt habe, wenn das ein steiferes System ist, einen höheren Ton, den sie erzeugen. Okay, ich glaube, das sollte für den Effekt hier zunächst mal genügen. Jetzt haben wir wieder. Ja, die haben wir gerade gesehen. Jetzt ist die Frage, wir haben gerade über Lautstärken geredet. Und jetzt mache ich mal wieder dieses Ding kurz aus und wieder an. Jetzt wieder nichts. Naja, Lautstärkenvergleiche sind ja nicht ganz so einfach. Das ist die Frage, wie laut ist denn ein Signal? Also zunächst mal, intuitiv kann man natürlich sagen, das ist lauter als das andere. Aber wenn wir jetzt an unsere Schwankungen hier denken, dann ist das ja ein Signal, eine Schalldruckschwankung, die mal nach oben geht, mal nach unten, die ja dauernd ihren Wert verändert. Und da ist die Frage, wie kann ich denn da überhaupt bestimmen, was denn laut heißt? Ja, laut heißt doch im Prinzip sozusagen, wie weit gehen die Spitzen dieser Schwankung? Was ist sozusagen die maximale Amplitude? Oder wenn wir den Durchschnitt nehmen wollen, was ist die mittlere Amplitude? Jetzt haben Sie natürlich, können Sie nicht so einfach den Durchschnittswert nehmen. Das haut nicht wirklich gut hin, weil das, Sie haben ja irgendwie eine Nullachse und das schwingt ja nach oben und unten. Und wenn Sie den Durchschnitt nehmen, dann kommen Sie im Extremfall wieder auf Null. Das heißt, Sie brauchen also irgendwas, was Ihnen quasi den Betrag bildet, und zwar möglichst den Betrag von oben und Betrag von unten mit einbezieht. Und deswegen nimmt man einen Wert für die effektive, den Effektivpegel eines Signals, indem man die Signalstärke quadriert. Damit haben wir eben ein positives Signal immer, also auch wenn das negative Werte sind, kommt da ein positiver Beitrag. Und weil die Zahl dann sozusagen verfälscht ist, der Zahlwert verfälscht ist, muss man natürlich am Ende dann wieder die Wurzel ziehen und kann damit einen Mittelwert über ein Zeitintervall bilden. Da kommen dann solche Formeln raus, dass man also das Integral des Quadrats des Signalwerts über den betrachteten Zeitraum nimmt, dann den Mittelwert, also 1 durch den Zeitraum, und weil man eben quadriert hat, muss man ganz am Schluss nochmal die Wurzel ziehen. Also das ist so im Prinzip die Berechnung des Effektivwerts, was für uns jetzt ganz wichtig ist, dass dort eine Quadrierung sozusagen mit eingeht. Jetzt ist es noch interessant, dass wir Pegel ja auch vergleichen wollen, und besonders interessiert uns natürlich, ist ein Signal lauter als ein anderes. So die absolute Lautstärke von dem Signal ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber die Frage ist, eins doppelt so laut wie das andere zum Beispiel. Jetzt ist es so, dass unser akustisches Wahrnehmungssystem beim Menschen eine riesige Spannbreite hat von Möglichkeiten, die wir wahrnehmen können. Also es gibt 32, also von der niedrigsten Hörschwelle, die wir haben sozusagen, bis zur Schmerzgrenze, was wir jetzt wirklich gerade noch sozusagen wahrnehmen können, ohne dass wirklich unangenehm wird. Dazwischen steckt, wenn man jetzt den Schalldruck nimmt, ein Faktor von 32 Trillionen. Also das ist riesig groß. Das ist an sich schon mal schwer zu beherrschen, rein von Skalen her. Es kommt auch dazu, dass unser akustisches Wahrnehmungssystem grundsätzlich logarithmisch aufgebaut ist. Das heißt, dass wir für eine Verdoppelung sozusagen dass wir sozusagen um einen Schritt in der Lautstärke höher zu kommen, sozusagen eine Verdoppelung des Schalldrucks brauchen. Dass wir also im Prinzip diese große Skala auch nicht ganz linear durchschreiten, sondern in verschiedenen Abständen, je nachdem, wo wir uns auf der Skala bewegen, entsprechend dem logarithmischen Gesetz. Ja, das ist natürlich dieses logarithmische Gesetz, das habe ich gerade so ein bisschen angedeutet. Das heißt, wenn sich die physikalische Größe verdoppelt, dann sagen wir, wir sind eine Stufe sozusagen nur lauter. Das heißt, wenn ich an einem Lautstärkeregler, der Stufen hat, um eine Stufe weiter drehe, dann bedeutet das in der Regel nicht, dass sozusagen linear jetzt bloß was drauf addiert wird auf den Pegel, sondern dass sich der Pegel verdoppelt oder vielleicht sogar noch mit einem höheren Faktor vervielfacht, je nachdem, wie die Stufen jetzt auf diesem Lautstärkeregler sind. Auf jeden Fall Stufen, die wir als linear in der Wahrnehmung empfinden, entsprechen Vervielfachungen in den physikalischen Basisgrößen. Also ganz wesentlich. Nun ist es so, dass unser menschliches Gehör schon so funktioniert, Sie finden das an anderen Stellen auch. Also wenn Sie die Oktaven anschauen, die Frequenzwahrnehmung, das ist auch ein logarithmisches Gesetz. Wenn Sie bei einer Oktave einfach die Frequenzen anschauen, die da dahinter stecken, wenn Sie die Helligkeitswahrnehmung übrigens im Auge nehmen, ist das auch ein logarithmisches Gesetz. Und wo das auch passiert, ist in der Physik, wenn Sie ein Kabel haben und anschauen, wie ein Signal, das Sie einspeisen, nach einer gewissen, welche Stärke das nach einer gewissen Länge noch hat. Auch da ist es so, dass das nicht linear geht, sondern logarithmisch geht. Und warum die Telefonkabel jetzt eine Rolle spielen, das liegt daran, dass der Erfinder des Telefons in einer ganz wichtigen Größe verewigt wurde, mit der wir in der Medieninformatik schon immer wieder zu tun haben. Nämlich der gute Graham Bell, der als Erfinder des Telefons gilt und nachdem er auch die große amerikanische Telefongesellschaft ganz lang hieß, die inzwischen AT&T heißt. Und der Graham Bell hat ein Maß erfunden oder eine Art zu messen erfunden, die eben jetzt in diese Einheit eingeflossen ist. Da hat man bloß das L weggelassen, die heißt Bel. Und das ist ein logarithmisches Maß relativ zu einem Referenzwert. Man sagt, es gibt einen Referenzwert, 0 Bel. Und jetzt sage ich, ich habe so und so große Vielfache davon oder Anteile davon. Das Ganze kommt aus der Telefonie und da ist der Referenzwert 1 Milliwatt an 600 Ohm. Also hier steht es auch nochmal in Volt und Ampere ausgedrückt. Ist auch gar nicht so wichtig für uns. Dort hat man einen Referenzwert und sagt dann, was ein Bel ist, ist Vielfaches dieses Referenzwerts. Meistens hat man es auch nicht mit Bels zu tun, sondern mit Dezibels, mit Zehntelbels. Und sagt auch meistens nicht mehr Dezibel, sondern einfach dB. Und das ganz Wichtige dabei ist, dass Angaben sind, die sich auf einen bestimmten Basispegel beziehen. Und dieser Referenzwert, dieser Basispegel, der muss nicht unbedingt jetzt die elektrische Leistung sein, wie wir da oben haben, sondern es kann auch ganz andere Dinge sein. Es kann zum Beispiel der Schalldruck sein. Das heißt, ich kann von einer bestimmten Referenz, einem Referenzschalldruck aus sagen, was ist ein anderer Schalldruck sozusagen in Bel dazu. Das bedeutet, wie vielfache von diesem Basisschalldruck ist es. Und als Basisschalldruck nimmt man normalerweise diese 2 mal 10 hoch minus 5 Pascal, das ist die Hörschwelle des Menschen. Das ist ungefähr der Durchmesser von einem Wasserstoffatom, das ist ja die Schwingungsgröße, mit der man es da zu tun hat, die Auslenkung. Also es ist wirklich sehr, sehr klein. Das ist der Bereich, in dem wir gerade noch was hören können und der Schalldruck sind dann sozusagen Vielfache davon. Also wenn jemand von Bel spricht oder von Dezibel, sagt es zunächst mal noch gar nichts, solange wir nicht wissen, auf welche Basisgröße sich das bezieht. Und eine gängige Basisgröße ist die hier. Es steht noch eine andere dabei, nämlich dieser sogenannte bewertete Schalldruck. Den werde ich auch nochmal erklären. So, jetzt ist es so, dass wir zwei Leistungspegel miteinander vergleichen wollen. Und dazu bilden wir natürlich schlicht und ergreifend den Quotienten draus, also Ausgangspegel geteilt durch Eingangspegel. Wir haben es aber mit einem logarithmischen Maß zu tun, deswegen bilden wir den Logarithmus davon und das Zehnfache davon, weil wir es eben nicht mit Bel zu tun haben, sondern mit Dezibel. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine Verdoppelung, das heißt, Sie haben einen Ausgangspegel und einen Eingangspegel und ein zweites Signal, das den doppelten Ausgangspegel bei gleichem Eingangspegel hat. Das ist hier in der Formel eingesetzt, das heißt, Sie haben 2 mal PA durch PE bilden den Logarithmus mal 10. So, jetzt können Sie rechnen. Dort hinten ist es so, dass 2 mal PA durch PE, wenn Sie den Logarithmus darauf anwenden, dann ist das natürlich log 2 plus der Logarithmus von PA durch PE. Logarithmus PA durch PE haben wir oben, denn das, den Zehner können wir, da steht als Faktor bei allem dabei. Also können wir sagen, das ist dasselbe im Prinzip wie 10 mal Logarithmus von 2 plus der alte Leistungspegel. Also haben wir, dass wenn eine Verdoppelung passiert unseres Leistungspegels, dass dann das Maß in Dezibel um 3 größer wird. Also erstens sieht man mal da diese Geschichte, dass sozusagen ein linearer additiver Schritt mit einer Verdoppelung zusammenhängt, also ein additiver Schritt mit einer Multiplikation auf der Leistungspegelseite. Und zweitens sieht man, wenn man genau hinschaut, auch wo die 3 herkommt. Die 3 errechnet sich nämlich hier aus der Logarithmus von 2, das ist 0,3, mal 10, also kommt ziemlich genau die 3 raus. Und wenn wir jetzt von vorher diese effektiven Pegel anschauen, wo noch eine Quadrierung mit reinspielt, dann haben Sie also 10 mal Logarithmus vom Quadrat der beiden und das ist dasselbe als wie 20 mal der Logarithmus der Verhältnis der beiden Pegel. Und das heißt, Sie haben diesen Faktor 2 noch mit dabei, das heißt, es wird 20 mal log 2, das heißt, es kommt 6 plus dabei raus. Das heißt, eine Verdoppelung der effektiven Amplitudenwerte heißt 6 Schritte auf der dB-Skala. Und das sind relativ wichtige Aussagen hier, weil das nun wirklich heißt, auf unserer dB-Skala, wenn wir um 6 Schritte raufgehen, entspricht das der akustischen Wahrnehmung sozusagen, dass der Schalldruck sich verdoppelt hat. Oder ganz simpel gesagt, plus 6 dB ist die doppelte Lautstärke. Also wenn Sie jetzt eine Spülmaschine kaufen und Sie haben eine im Angebot für 48, die sagt, sie hat 48 dB Schallpegel im Betrieb und die andere hat 54 dB, dann schaut das nicht nach viel Unterschied aus, aber in Wirklichkeit ist die zweite doppelt so laut. Und auch, wie gesagt, es gibt natürlich auch welche, die plus 2 dB lauter sind, dann wird es entsprechend natürlich interpoliert dazwischen, aber man muss sich darüber im Klaren sein, in der dB-Skala ein Stückchen raufzugehen, bedeutet, dass Sie einen multiplikativen Faktor in dem Amplitudenwert raufgehen. Ja, ich habe das auch nochmal hier vorgeführt. Das sind 220 Hertz in einer bestimmten Basislautstärke. Und jetzt nehmen wir 6 dB weg, 12 dB und 18 dB. Ja, das heißt, es ist so ein bisschen durch diese Anlage hier ein bisschen verfälscht, aber es ist ungefähr von der Wahrnehmung her jeweils eine Halbierung der Lautstärke. So, jetzt haben wir eine ganze Menge Physik und so ein bisschen auch Mathematik gehabt, dass wir mal wissen, was diese Dezibel eigentlich sollen. Das Ganze macht natürlich keinen Sinn anzuschauen, solange wir nicht wissen, was an der Stelle vor sich geht, wo das Ganze ankommt, nämlich beim Menschen. Letztlich kommt es im menschlichen Gehirn an. Da passieren auch noch ganz wesentliche weitere Teile, aber zunächst mal ist da, was das man unbedingt verstehen muss, das menschliche Gehör einfach, das menschliche Ohr. Ja, das haben Sie auch irgendwann mal in einem Biologieunterricht gelernt, wie das so funktioniert. Wir haben also die Ohrmuschel und Gehörgang und ein Trommelfell, das interessiert uns zunächst mal alles gar nicht so sehr. Das Trommelfell schwingt in der, mit dem Schallereignis, mit dem Schalldruck mit. Interessant ist, dass in dem Mittelohr dann so Knöchelchen drin sind. Die heißen Hammer-Amboss-Steigbügel, das ist jetzt für uns nicht so wichtig, aber das ist so eine Art Verstärker, mechanischer Verstärker für die Schwingungen des Trommelfells. Das heißt, es überträgt die Schwingungen des Trommelfells nur nach weiter hinten ins Innenohr und zwar an eine ganz bestimmte Stelle, nämlich an den Eingang dieser Schnecke. Das ist jetzt dort oben die Nummer 9 in dem Bild. Dort ist so ein kleines Fenster, auf das dir diese Mechanik hier überträgt, hier an der Stelle überträgt es sozusagen an den Eingang der Schnecke, die dort hinten im Ohr aufgeräumt ist, aufgerollt ist. Und Sie sehen, dass, Moment, wo ist die Stelle? Übertragung, hier, Entschuldigung, von unten sieht man schlecht. Da sind unsere Knöchelchen, da unten ist die Übertragung in die Schnecke rein. Man sieht auch, dass der Hörnerv an dieser Schnecke sozusagen angebaut ist. Man sieht auch, dass darüber noch das Gleichgewichtsorgan ist, was für uns jetzt im Moment nicht so furchtbar wichtig ist. Nummer 8. Für uns ganz wichtig ist diese Schnecke. Die Schnecke ist im Prinzip eine Röhre, die so 3 cm lang wäre, wenn man sie abgerollt hätte. Die ist aber aufgerollt, damit sie einfach besser da reinpasst. Und wenn man sie nun aufrollen würde, dann hat sie auch diese Form, dass sie sozusagen spitz zuläuft. Und Sie sehen jetzt am Ende der Schnecke dieses Ende sozusagen der Gehörknöchelchen, das ist ein Steigbügel, der wirkt quasi auf das Ende der Schnecke und überträgt dort die Schwankungen des Trommelfells. Jetzt haben Sie in der Schnecke drin, haben Sie eine Flüssigkeit, da ist eine Lymphflüssigkeit drin und in der Schnecke ist auch eine zentrale Membran drin, die Basilarmembran, auf der Zellen sitzen, zwar sogenannte Haarzellen, die in diese Lymphflüssigkeit reinragen und die entsprechend der Schwingungen dieser Lymphflüssigkeit in Schwingungen versetzt werden. Und die akustische Wahrnehmung ist im Prinzip die Auslenkung dieser Haarzellen in der, auf der Basilarmembran in der Schnecke, das sogenannte kortische Organ. Jetzt ist diese Schnecke auch zu einem gewissen Teil wieder ein Resonanzkörper, das heißt, die Schwingungen, die hier ausgeübt werden, die bringen dieses System, dieses Schwingungssystem in bestimmten Stellen in Resonanz, abhängig von der Frequenz. Das heißt, sehr hohe Töne bringen das in den steifen, kleinen Bereichen zur Resonanz, sehr tiefe Töne in den relativ weichen, großen Bereichen. Das ist genauso, wie wir es vorher bei der Saite hatten. Das heißt, es ist im Prinzip auch ein Schwingungssystem mit den gleichen Eigenschaften wie bei der Schwingungserzeugung. Und dadurch können Sie die verschiedenen Tonhöhen tatsächlich unterscheiden. Das ist quasi die Lokalisierung, welche Haarzellen auf der Basilarmembran wie stark angesprochen, also welche angesprochen werden. Zunächst mal, welche angesprochen werden, ist die Frequenz, die Tonhöhenwahrnehmung, und wie stark ist die Amplitudenwahrnehmung für diese bestimmte Frequenz. Und natürlich haben Sie, da haben Sie eigentlich so eine natürliche Frequenzzerlegung, also ein bestimmtes Signal, bestimmter akustischer Reiz sorgt eben für ein bestimmtes Muster, dass bestimmte Teile dieser Basilarmembran eben in einer bestimmten Stärke angesprochen werden, und es gibt quasi so einen Fingerabdruck dieses Signals, was das ist, was man dann tatsächlich wahrnimmt. Also hier nochmal der Versuch, das mit den Schwingungssystemen klarzumachen. Am Ende sozusagen, im dicken Ende, ist es relativ viel Masse und ein relativ elastisches System. Und am anderen Ende ist es eine wenig Masse und ein relativ steifes System. Was noch dazu kommt, ist, dass wir räumlich hören. Da denkt man zunächst mal daran, dass das natürlich die zwei Ohren sind, die wir haben. Das stimmt auch. Das macht viel aus beim räumlichen Hören. Aber es ist tatsächlich so, dass es noch mehr Effekte gibt. Also natürlich ist es so, dass unsere beiden Ohren ein geringfügig verschiedenes Signal aufnehmen. Da gibt es insbesondere verschiedene Lautstärken und verschiedene Verzögerungen. Kommt nicht genau zum gleichen Moment an. Dadurch können wir schon einiges über die Lokalisierung der Schallquelle machen. Aber es ist tatsächlich so, dass auch ein Mensch, der nur ein Ohr benutzen kann, relativ gut räumlich wahrnehmen kann. Und auch jemand, der zwei Ohren hat, die ja nun in der Horizontale ausgebreitet sind, kann wahrnehmen, ob ein akustisches Signal von oben oder von unten kommt, was eigentlich zunächst mal auch nicht logisch ist, wenn man anschaut, wie die Anordnung der Ohren ist, die ja eigentlich bloß sozusagen in der Ebene die Lokalisierung machen können. Das heißt, es gibt noch mehr, was unsere Lokalisierungsinformation, unser räumliches Hören ausmacht. Das ist nicht nur der Unterschied zwischen den beiden Ohren, sondern auch Reflexions- und Beugungseffekte, die insbesondere in unserem Gehör passieren, in unserem Gehörsystem, also an den Ohrmuscheln, im Gehörgang und auch in der Umwelt um uns herum natürlich. Auch da ist es wieder so, dass die niedrigen Frequenzen, da sie eben um Hindernisse herumlaufen, wenig reflektiert werden und so weiter, dass die schwer zu orten sind und hohe Frequenzen sind gut zu orten. Das kennen Sie bei Lautsprechersystemen, wenn Sie ein 2+1 Lautsprechersystem anschauen, mit zwei winzig kleinen Hochtönersystemen und einem großen Subwoofer. Wo Sie den Subwoofer hinstellen, ist egal. Die Wahrnehmung, die Raumwahrnehmung funktioniert im Wesentlichen über die hohen Frequenzen von den natürlich entsprechend kleinen Lautsprechersystemen. Also was man hat sozusagen für räumliches Hören, ist die Intensitätsdifferenz zwischen den beiden Ohren, ist der Laufzeitunterschied zwischen den beiden Ohren und das, was man eine Head-Related Transfer Function nennt, also die Charakteristik sozusagen, wie sich der Klang verändert, dadurch, dass er eben die Hindernisse passieren muss, also um unseren Kopf rum muss, um die Ohrmuschel rum und so weiter. Das kann man übrigens messen wirklich. Also man kann für ein Individuum sozusagen, indem man Mikrofone in die Ohren steckt, kann man für alle Positionen rund um den Kopf ausmessen sozusagen, was wirklich bei diesen Mikrofonen ankommt und kriegt dann diese Transferfunktion, diese Head-Related Transferfunction wirklich als mathematische Funktion, und die ist individuell von Mensch zu Mensch verschieden. Es gibt auch so einen Durchschnittsstandard natürlich, und wenn man diese HRTF hat, dann kann man kompletten Raumklang erzeugen, der auch Lokalisierung von nach oben und unten ermöglicht, indem Sie wirklich bloß einen Kopfhörer aufsetzen. Also eine Anwendung der ganzen Geschichte, die nicht komplett perfekt ist, weil es nicht aufs Individuum abgestimmt ist, sondern auf so einen Durchschnittskopf, ist die sogenannte Kunstkopfstereophonie, bei der bei der Aufnahme sozusagen ein Modell von dem menschlichen Kopf benutzt wird, wo die Mikrofone an den Stellen der Ohren stecken und eine realistische Head-Related Transfer Function simuliert wird. Und wenn Sie dann einen Kopfhörer aufsetzen, dann haben Sie ein viel plastischeres und stärkeres räumliches Wahrnehmen, als Sie das bei der normalen Stereotechnik haben. Ja, wir haben gesagt, Töne sind zunächst mal Luftdruckänderungen. Und jetzt habe ich vorher schon mal diesen Unterschied gehabt zwischen Musik und auch Sprache und Geräusch. Also was ist es denn eigentlich, dass wir als Musik auffassen, also als Klänge, und was sind Geräusche? Also was ist der Unterschied zwischen den beiden Dingen? Also eine klare Unterscheidung ist, dass Sie bestimmte Primärempfindungen haben, die können Sie bei Klängen empfinden, die können Sie wahrnehmen, die können Sie bei Geräuschen nicht wahrnehmen. Eine Primärempfindung haben Sie bei allen, also bei beiden Kategorien, das ist die Lautstärke. Sie können von dem Geräusch wahrnehmen, wie laut es ist, das ist keine Frage, aber es gibt andere Wahrnehmungen, nämlich die Tonhöhe und die Klangfarbe, die gibt es bei einem Geräusch nicht. Also das ist ein Klang, der hat eine bestimmte Lautstärke, aber er hat eben auch eine ganz bestimmte Tonhöhe und eine Klangfarbe, an der man erkennt, dass das ein Streichinstrument, Violine ist. Und wenn Sie jetzt davon die, jetzt kommt das wieder. Wenn Sie davon von diesem Bachrauschen die Tonhöhe bestimmen wollen, tun Sie sich hart. Das hat keine Tonhöhe im eigentlichen Sinn. Und wenn Sie es jetzt als Schwingungsbilder anschauen, das wäre also jetzt dieser Blockflötenton, der gerade spielt, wie der ungefähr als Schwingungsbild ausschaut. Das heißt, es ist ziemlich nah an der Sinusschwingung dran, es ist auf jeden Fall ein periodisches Signal. Unsere Violine von vorher ist auch ein bisschen unregelmäßiger hier, aber es ist auch ganz klar zu sehen ein periodisches Signal. Solche Dinge, Geräusche, das hier hat zwar eine gewisse Periodizität, aber trotzdem ist es so, dass das, wenn Sie die Bilder in der linken und der rechten Seite vergleichen, das links sind Dinge, die haben eine bestimmte Periodizität, und ich kann sagen, da gibt es eine bestimmte Frequenz, in der sich das wiederholt, während die auf der rechten Seite, bei denen kann ich gar nicht drüber reden, was die Grundfrequenz ist, weil es eben gar nicht periodisch ist. Also das ist der Kernunterschied zwischen einem Klang, einem Ton im Sinn der Musik und einem Geräusch. Ja, diese Tonhöhe ist, wie gesagt, die Frequenz, darüber haben wir uns schon unterhalten, und ein Audiosignal besteht aus vielen überlagerten Frequenzen im Frequenzspektrum, und da gibt es natürlich so eine Bandbreite, die tiefste und die höchste Frequenz sozusagen abgrenzen. Wichtig dabei ist, dass man so einen Ton, so einen Klang unterscheiden kann in den Grundton. Das ist der größte gemeinsame Teiler aller am Signal beteiligten Frequenzen. Es gibt grundsätzlich auch, da können Sie im Netz mal nach akustischen Beispielen auch suchen, da gibt es nette Experimente dazu. Es gibt die Möglichkeit, dass man einen Ton hört, indem nur Obertonschwingungen da sind und die Grundfrequenz, sozusagen die Grundschwingung, fehlt. Und trotzdem werden Sie die Tonhöhe dieser Grundschwingung wahrnehmen und nicht die der Obertöne, sondern es ist wirklich die Schwingung, von der alle anderen Vielfache sind, die wir wirklich wahrnehmen. Und wenn Sie jetzt einen Klang haben, dann ist das natürlich normalerweise ein Grundton plus die Obertöne drüber, also ganzteilige Vielfache. Und es kommen natürlich noch Vielfache noch irgendwelche anderen Anteile dazu, also zum Beispiel bei der Violine irgendwie so das Geräusch vom Anstreichen her oder bei der Gitarre vom Zupfen. Okay, vielleicht nochmal, um das praktisch auszuprobieren. Wir haben ja da schon uns das hier kurz angehört, aber das schadet vielleicht nicht, das nochmal zu machen. Das ist jetzt eine Oboe, das ist also eine simulierte Oboe und eine simulierte Klarinette. Und Sie sehen, beides hat die gleiche Grundfrequenz sozusagen, beides hat die gleiche Tonhöhe, aber das Klangspektrum unterscheidet sich die Klangfarbe unterscheidet sich durch den Anteil der verschiedenen Frequenzanteile. Also wenn Sie hier ein Signal haben, dann können Sie jetzt sozusagen, haben Sie zunächst mal schon die Tonhöhe, jetzt kann ich verschiedene Obertöne dazuschalten hier. Also das ist dieser Effekt, den die Obertöne machen auf eine Grundschwingung drauf. Die müssen natürlich nicht alle da sein. Was man vielleicht an der Stelle auch nochmal klar machen sollte, ich habe vorher gesagt, hier gibt es die Phasen, die man da sieht. Das ist jetzt ein Rechtecksignal, das eine ziemlich klare Form hat. Und ich kann das Signal jetzt sozusagen Phasen verschieben. Dann kommt was raus, was bei Weitem nicht mehr als Rechtecksignal im Signalverlauf zu erkennen ist, ohne weiteres. Aber akustisch ist praktisch kein Unterschied. Und der Unterschied zwischen diesen Signalen ist, das sind die gleichen Anteile, die gleichen Schwingungsanteile, die übereinander gelegt werden, aber sie werden mit verschiedenen Phasenverschiebungen übereinander gelegt. Und in diesen Formeln da für die Fourier-Analyse haben wir immer gesehen, dass da Phasenverschiebungen eine Rolle spielen. Man sieht, dass der tatsächliche praktische Effekt der Phasenverschiebung auf das Signal, das wir dann wirklich hören, oder auf die akustische Wahrnehmung, die wir da kriegen, relativ gering ist. Ja, jetzt gehen wir vielleicht noch, wenn wir ans Ende dieses Themas, und da machen wir aber auch die Pause. Also das ist nochmal diese Formel, die wir schon gesehen haben, harmonische Schwingungen. Sie haben also die Grundfrequenz F und dann mit K kommen eben die Obertöne dazu. Und dieses Theta N, das ist genau die Phasenverschiebung, von der die Rede war. Und ich habe vorher auch schon erzählt, dass es Klänge ohne Grundton natürlich auch geben kann. Also hier nochmal ein Beispiel vor der Pause, wo man nochmal wirklich drei Töne sozusagen überlagert. Das ist ein relativ niedriger Grundton, ein Sinus von 110 Hertz. Das ist die doppelte Frequenz. Und wenn man die beiden jetzt überlagert, dann kriegen sie eben ja eine veränderte Klangfarbe von dem 110 Hertz Ton, aber das ist nach wie vor die niedrige Tonhöhe, nicht die hohe. Das ist jetzt die dreifache Frequenz der Grundfrequenz. Und jetzt haben sie die 220 und die 330 Hertz, also die doppelte und die dreifache zusammengelegt. Das hört sich von der Tonhöhe so an wie die 220 Hertz. Und jetzt mischen wir alle drei zusammen und haben wieder niedrige Tonhöhe, die ungefähr den 110 Hertz entspricht. Also das, man sieht auch dabei an den angedeuteten Signalformen dabei, dass das eben eine relativ komplexe Überlagerung natürlich gibt und dass die Töne, mit denen wir es wirklich zu tun haben, natürlich ganz selten wirkliche Sinusschwingungen sind, sondern eben Überlagerungen von solchen Sinusschwingungen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Moment an der Stelle, um Pause zu machen. Nachdem es zu spät am Nachmittag ist, machen wir genau um halb wieder weiter. Also um halb vier bitte wieder hier. Dankeschön. Ja, wir hatten diese verschiedenen harmonischen Schwingungen hier oder diese harmonische Überlagerung. Es gibt noch ein paar Effekte mehr, die bei Schwingungen eine Rolle spielen. Diesen einen Effekt Interferenz und Schwebung, den erwähne ich jetzt bloß mal kurz, habe ich auch keine Beispiele dazu. Das spielt auch jetzt in der Vorlesung im weiteren Verlauf keine große Rolle, aber an manchen Stellen trifft man es dann doch immer wieder. Und zwar geht es dabei um Überlagerung von Schallwellen gleicher oder sehr ähnlicher Frequenz. Also wenn Sie Schallwellen haben, die exakt gleiche Frequenz haben und die sich überlagern, dann gibt es diese zwei Möglichkeiten, nämlich dass die konstruktiv zueinander überlagert sind. Das heißt, Sie haben hier die eine Schwingung und hier die zweite Schwingung. Das heißt, wo die eine den Bauch hat, nach oben hat die andere den Bauch nach oben und wo die eine den Bauch nach unten oder die andere auch den Bauch nach unten. In der Summe der beiden kriegen Sie einfach bloß eine stärkere Amplitude, die verstärken sich gegenseitig. Das wäre die konstruktive Interferenz. Die negative, destruktive Interferenz ist sowas, wo die eine nach oben geht, geht die andere nach unten und das bedeutet, dass sich die beiden gegenseitig auslöschen. Und natürlich, wenn die Phasenverschiebung irgendwo dazwischen ist, dann hat man natürlich auch einen Mischeffekt aus den beiden. Das ist eine ganz doch an manchen Stellen eine Sache, die man ganz gut ausnutzen kann. Zum Beispiel merken Sie das, wenn Sie bei einer Stereoanlage die meist die besseren Anschlüsse für Lautsprecher, das sind einfach bloß Kabel, wo Sie mit Schraubanschlüssen drangehen, nicht irgendwelche Stecker. Und wenn Sie dort die beiden Kabel vertauschen, dann sind die beiden Stereosignale, die Sie haben, zueinander auf Phasen versetzt und dann haben Sie genau das Problem, dass die sich gegenseitig auslöschen. Das heißt, Sie haben einen sehr flachen und schwachen Ton. Das ist eine der klassischen Probleme beim Aufbau dort. Wenn die Schwingungen nicht genau gleiche Frequenz haben, sondern fast gleiche Frequenz, dann gibt es auch einen Effekt, der interessant ist. Dann wechseln sich nämlich konstruktive und destruktive Interferenz fortlaufend ab, sodass ein neues Signal entsteht, das der Differenz der beiden überlagerten Frequenzen entspricht. Das ist etwas, das man beim Stimmen von Saiten zum Beispiel benutzt. Das ist der sogenannte Schwebungseffekt, dass Sie also eine neue Frequenz hören, eine neue Tonhöhe hören, die gar nicht da ist und die erst verschwindet, wenn die beiden Originalschwingungen eben genau die gleiche Frequenz haben. Ja, jetzt haben wir so verschiedene Töne und Geräusche uns angeschaut. Da ist es natürlich auch interessant, sich Frequenzspektren dazu anzuschauen. Wir haben über das Frequenzspektrum ja schon geredet. Das ist eine andere Darstellung, wo Sie nun auf der X-Skala die Frequenzen haben und auf der X-Achse die Frequenzen haben und auf der Y-Achse den jeweiligen Anteil, mit welchem, wie stark diese Frequenz in dem Signal vertreten ist. Und es geht natürlich nur für ein periodisches Signal, also muss ich einen gewissen Ausschnitt von meinem Grundsignal bilden und dort mir das Frequenzbild sozusagen erstellen, zum Beispiel durch Fourier-Transformation. So, jetzt tun wir den Ton wieder dazu. Also von den Beispieltönen, die wir vorher hatten, bloß zwei davon, das ist jetzt diese Blockflöte. Wenn Sie das Schwingungsbild sozusagen als Frequenzspektrum anschauen, dann sehen Sie eben hier eine ganz starke Konzentration auf die eine Schwingung, die nun diese eine Frequenz, die der Grundton ist, und Sie sehen ein bisschen noch die Obertöne dazu. Dieser sehr laute Bach, wenn Sie von dem das Frequenzbild anschauen, dann sehen Sie, dass dort eben, so wie wir es akustisch auch wahrgenommen haben, eben keine Tonhöhe wahrzunehmen ist. Es gibt keine Grundfrequenz, es ist auch kein periodisches Signal. Man kann sich einen Anteil rausnehmen und den Frequenz analysieren und sieht dann so eine ziemlich ungleichmäßige Verteilung. Und man sieht, niedrige Frequenzen kommen nicht so viel vor, hohe Frequenzen kommen häufiger vor. Das können Sie übrigens mit verschiedenster Software auch wirklich praktisch ausprobieren. Jetzt könnte man mal einen Versuch machen, ob ich das schaffe. Mit Audacity zum Beispiel wäre eine Software, die frei verfügbar ist, mit der man solche Dinge machen kann. Aha, sehr gut. Ja, ich glaube, mal schauen. Ja, okay. Ich lasse es jetzt im Moment bleiben. Also ich habe es ausprobiert mit einer akustischen, mit einer Tonaufnahme, aber das wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert hier. Ich glaube, die Demo lasse ich jetzt mal bleiben. Da kommen wir später nochmal dazu, dann bereite ich das nochmal gründlicher vor. Ja, Modulation ist das nächste Stichwort. Was ist denn Modulation jetzt wieder? Also wir haben jetzt verschiedene Schwingungen angeschaut, die sich überlagern. Und da war aber zunächst mal die Idee, dass die sozusagen addiert werden. Jetzt gibt es aber Situationen, in denen ich eine Schwingung habe und mit der Information übertragen will, die eigentlich ja ein anderer Signalverlauf ist. Also ganz typisch in der Nachrichtentechnik, Rundfunk. Dort habe ich eine elektromagnetische Schwingung, die eine Trägerschwingung mir sozusagen gibt, eine Grundfrequenz, und ich will drüber Musik oder irgendein anderes Signal übertragen, und dazu muss ich die Information auf diesen Träger aufprägen irgendwie. Ich muss den Träger so modifizieren, dass ich nachher dieses Nutzsignal wieder rekonstruieren kann. Und da gibt es grundsätzlich zwei Methoden. Das eine ist, diesen Träger zunächst mal mit einer Standardamplitude sozusagen laufen zu lassen und die Amplitude abhängig von meinem Signal, das ich da drauf pressen will, sozusagen zu verändern. Das nennt man eben Amplitudenmodulation. Oder ich kann die Frequenz variieren, indem ich eben um diese Basisfrequenz, die mein Träger hat, nach oben und unten abweichend sozusagen proportional zu dem Nutzsignal die Frequenz verändere. Das haben Sie in der Praxis beim Rundfunk, also die Mittelwellen- und Kurzwellensender zum Beispiel verwenden Amplitudenmodulation und das, was man heutzutage am meisten benutzt, nämlich die Ultrakurzwellensender, benutzen Frequenzmodulation. Da kann man sich jetzt fragen, warum ist man auf Ultrakurzwelle umgestiegen, was übrigens eine viel kürzere Reichweite hat, da braucht man ganz viele Sender, während Mittelwelle zum Beispiel einen langen Sender hat, einen langen Einflussbereich hat und damit wenig Sender braucht. Ja, ein Grund mit der Qualitätsverbesserung ist eben die Unempfindlichkeit gegen Störeinflüsse. Wenn Sie eine Schwankung der Amplitude haben, Sie schnell mal, wenn irgendwas irgendwo abgedeckt ist, wenn das Signal irgendwo mal abgeschwächt wird, dann ist das eine Veränderung des aufgeprägten Signals, wird mitdekodiert, wird als Signal hörbar, diese Störung. Während bei der Frequenzmodulation, wenn das mal ein bisschen schwächer wird, deswegen verändert sich die Frequenz des Signals noch nicht gleich. Da gibt es auch Effekte, die die Frequenzen verändern können, aber zunächst mal ist das wesentlich robuster, deswegen gibt es da viel weniger Störeffekte. Ja, aber jetzt wollen wir ja nicht Radiotechnik betreiben, sondern wir sind in der Akustik. Da gibt es das aber auch. Sehen wir gleich. Also das ist nochmal beschrieben hier links eine Sinuswelle auf eine höhere Schwingung als Frequenzmodulation aufgeprägt. Da sehen Sie hier, wo die Werte hoch sind, ist die Frequenz eben auch hoch, wo die Werte niedrig sind, ist die Frequenz niedrig. Und hier rechts sehen Sie die Amplitudenmodulation. Die Frequenz bleibt gleich des Trägers und die Amplitude ist eben im Zeitverlauf verschieden und ist die gleiche Information quasi aufgeprägt wie auf der linken Seite. Ja, warum ich über Frequenzmodulation und Amplitudenmodulation geredet habe, ist, weil wir sowas auch hören können. Es gibt nämlich im zeitlichen Verlauf von Schallsignalen Bereiche, die so ein Mittelding sind zwischen einem Verlauf eines Klangs und einer Frequenz. Also wenn sich denn die Zeitskalen anschauen, also dieser mikroskopische Zeitbereich, der da oben steht, so bis 50 Millisekunden, zwischen 0,05 Millisekunden und 50 Millisekunden, das sind die hörbaren Frequenzen. In dem hört man was als eine bestimmte Tonhöhe. In dem makroskopischen Zeitbereich, also wenn die Zeit so eine Periodendauer über 150 Millisekunden ist, dann hören Sie nicht bloß einen Klang, sondern hören Sie wirklich den Verlauf. Da hören Sie also eine Melodie zum Beispiel, einen Aufbau von einem Musikstück, kommen Sie in den Rhythmus und ähnliche Dinge. Wenn Sie in den Zwischenbereich gehen, da bleibt jetzt ein Bereich zwischen 50 Millisekunden und 150 Millisekunden, dann ist es nicht so, dass man das als einen zeitlichen Verlauf wahrnehmen kann, dass sich über die Zeit was ändert. Es ist aber auch nicht mehr so, dass man es als eine andere Tonhöhe wahrnimmt, sondern man nimmt es wahr als eine Variation der zugrunde liegenden Frequenz. Und genau das kann man erzeugen, indem man ein Sinussignal nimmt und das Amplituden moduliert oder Frequenz moduliert. Ah, gut, Moment. Jetzt brauche ich natürlich wieder den Ton. Also das ist jetzt das Sinussignal, das Amplituden moduliert ist und das ist ein Effekt, den man also nun zunächst bei Tremolo nennt, aber das gehört in die Kategorie der Transienten, sozusagen der Übergangsklänge in diesem Bereich zwischen dem mikroskopischen und makroskopischen Zeitbereich. Und deswegen habe ich die Frequenzmodulation auch erklärt. Vibrato wäre jetzt genau das Gleiche, die gleichen Frequenzen überlagert, aber eben als in Frequenzmodulation. Okay, hört sich ziemlich Science-Fiction-mäßig an. Okay, warum geht jetzt die Lautstärkenregelung nicht mehr? So, jetzt muss ich mal kurz. So. Ja. Jetzt haben wir also eine ganze Reihe über sozusagen die Technik irgendwie gehört, aber und über die Physik, wie das die Schwingungen alle zusammensetzen. Wir haben auch gehört, wie das menschliche Hörorgan funktioniert, aber wir haben jetzt irgendwie noch nicht dieses Zusammenspiel sozusagen, was jetzt eigentlich wahrgenommen wird, wenn wir ein akustisches Ereignis ja, über unser Gehör aufnehmen. Ich habe vorher schon gesagt, natürlich ist unser Ohr, dass das diese vielen verschiedenen Dinge wahrnimmt, diese verschiedenen Phänomene, die wir gerade angeschaut haben, Aber es ist das, was letztlich sozusagen die Information darstellt, die wir weiter auswerten, das findet ja im Gehirn statt. Das heißt, es ist wesentlich mehr als nur dieses Sinnesorgan Ohr, das da eine Rolle spielt. Das können Sie an vielen Stellen wirklich ganz gut erkennen. Also zum Beispiel gibt es diesen berühmten Cocktailparty-Effekt. Also wenn Sie einen Raum haben, in dem sehr viele Leute sich gleichzeitig unterhalten, dann haben Sie zunächst mal eine ausgesprochene Mischung von Geräuschen. Wenn Sie das mit dem Mikrofon aufnehmen, ist das so ein gleichmäßiger Klangteppich. Wenn aber ein Mensch in der Situation ist und sich für eine bestimmte Unterhaltung unter den vielen Unterhaltungen, die in dem Raum sind, interessiert, dann ist er sehr wohl in der Lage, das rauszufiltern. Durch eine Kombination verschiedener Dinge, dass er eben die räumliche Wahrnehmung benutzt, dass er sich vielleicht auch besser darauf ausrichtet, natürlich körperlich, aber dass so die Ohren das optimal aufnehmen, aber eben auch schlicht durch Analyse sozusagen, dass andere Dinge ausgeblendet werden und man bestimmte Frequenzen, bestimmte Signalanteile eben sensibler wahrnimmt als die anderen. Das ist also ein Phänomen, das so direkt durch die Sinneswahrnehmung nicht zu erklären ist, sondern das tatsächlich diese Nachverarbeitung ganz klar erklärt. Auch sowas, dass Sie auf eine Sache gründlich hören können, sich konzentrieren können, wie bei so einem Cocktailparty-Effekt, aber trotzdem Hintergrundinformationen mitbekommen, zum Beispiel wenn dann Alarmsignal kommt oder wenn jetzt hier Feueralarm losgehen würde, hört man das natürlich, oder auch wenn draußen irgendwie einer jetzt ein Gas fallen lässt, würde das jeder trotzdem zunächst mal wahrnehmen. Das heißt, wir haben auch so ganz raffinierte Filtermechanismen, die uns erlauben, bestimmte Dinge auszufiltern, bestimmte Sachen, die zunächst mal im Verdacht sind, wichtig zu sein, eben dann auch wirklich wieder wahrzunehmen. Wir können auch räumlich sehr weit verstreute Informationsquellen zusammenfassen. Also es ist nicht so wie in der Optik, dass wir uns auf eine Sache konzentrieren und alles andere ist aus unserem Fokus draußen. Das heißt, es ist also ein sehr umfassendes Sinnesorgan und wir können auch Schallereignisse ziemlich genau differenzieren. Also es ist nicht so, dass sich die Schallereignisse bei uns in der Wahrnehmung überlagern, so wie Farben dann zu einer Mischfarbe werden, sondern die bleiben eigentlich separat und ich kann auf das eine oder auf das andere ziemlich genau hören. Also auch in einem Orchester kann ich auf ein einzelnes Instrument zum Beispiel hören. Das heißt, die digitale Tonverarbeitung ist irgendwie zunächst mal schlecht dran, wenn sie das Gehirn außen vor lässt und sich bloß auf die Akustik und bloß auf die Physiologie verlässt. Was man braucht, ist das Gebiet der sogenannten Psychoakustik, in dem es darum geht, wie kann ich das, was Menschen empfinden, in Zusammenhang bringen mit dem, was physikalisch tatsächlich passiert mit dem Schallsignal. Das geht natürlich jetzt nicht so, wie wir es bis jetzt hatten, dass man mathematische Formeln aufstellt, physikalische Zusammenhänge benutzt, dass man vielleicht Ergebnisse aus der Anatomie benutzt, wo man schlicht und ergreifend mal angeschaut hat, wie das Organ aufgebaut ist und sich daraus eine Theorie gebildet hat, wie das funktioniert, sondern da muss man im Prinzip Beobachtungen machen, empirische Beobachtungen, indem man Menschen in Experimentsituationen versetzt und die befragt. Also so ähnlich wie so Hörtests, die kennen Sie ja, dass beim Hörtest werden irgendwelche Töne vorgespielt, es wird gefragt, ob man das hört. Genau solche Dinge muss man da machen und kann damit sozusagen erst Theorien bilden. Eine Sache, die schon in die Psychoakustik reingehört, ist sozusagen, das hört ja auch gehört mit diesem Hörtest eigentlich schon in ein Kapitelchen rein, ist der Zusammenhang zwischen verschiedenen physikalischen Größen und dem, was wir überhaupt hören können. Ich habe vorher schon mal gesagt, dass es ja sozusagen eine niedrigste Hörschwelle gibt, also einen Schalldruckpegel, den wir gerade noch, wenn sich der verändert, wenn es von dem weggeht, den wir noch wahrnehmen können, und dass es eine Schmerzgrenze gibt, wo die Ohren dann irgendwann auch mal gefährdet sind. Und die Frage ist nun, ja, wie liegen diese Grenzen? Und man kann durch eben solche Experimente beweisen, dass diese Grenzen frequenzabhängig sind. Das heißt, in bestimmten Frequenzbereichen liegt unsere Hörschwelle wesentlich niedriger als in anderen. Und dieses Bild, die sogenannte Hörfläche, dort haben Sie nach oben den Schalldruck aufgeführt. Und Sie müssen aufpassen, das Maß, das da steht, sind wieder Dezibel. Das heißt, wenn Sie auf dieser Skala um 6 nach oben gehen, dann sind Sie bei einer doppelten Lautstärke, das muss man, also wahrgenommenen Lautstärke, das muss man immer sehen. Und unten haben Sie die Frequenz wieder von 20 Hertz bis 20 Kilohertz, also die Skala ist in Kilohertz. Und jetzt sehen Sie, dass es einen Bereich gibt, in dem diese weiße Fläche, das ist unsere Hörfläche, ganz weit nach unten geht, das heißt, in dem sind wir sehr, sehr sensibel, und das ist irgendwo in dem Bereich zwischen 2 und 5 Kilohertz. Das ist der Bereich, den wir vorher auch gesehen haben, ungefähr wo die menschliche Sprache stattfindet. Was ursächlich für was ist, ist jetzt nebensächlich für uns. Im Prinzip ist es auf jeden Fall optimal aufeinander abgestimmt, dass unsere Sprache genau in dem Frequenzbereich passiert, in dem unser Gehör optimal empfindlich ist. Und Sie sehen, bei niedrigeren Frequenzen geht unsere Hörschwelle ganz schnell nach oben. Da brauchen Sie also bei ganz tiefen Frequenzen einen sehr hohen Schalldruck, um das überhaupt wahrzunehmen, dass da Schall ist. Also manchen nimmt man dann vielleicht nur als Vibration wahr bei ganz niedrigen. Und genauso geht es bei sehr hohen Frequenzen dann doch auch sehr plötzlich nach oben. Da brauchen Sie auch einen sehr hohen Schalldruck, um einen sehr hohen Ton wahrzunehmen. Und die Schmerzgrenze, die ist auch frequenzabhängig, die ist allerdings nicht ganz so extrem im Verlauf. Das sieht man also vor allem bei den hohen ist es so, dass sie ein bisschen bei den hohen Frequenzen, dass sie dort schon empfindlicher werden bei niedrigeren Signalpegeln. Aber so dramatisch wie bei dem unteren Verlauf der Hörschwelle ist es nicht. Und eingezeichnet ist jetzt noch sozusagen der Bereich, in dem Musik und Sprache sich bewegen, als Flächen jetzt sozusagen, welche Lautstärkepegel und welche Frequenzen machen denn Sprache aus. Ja, jetzt kann man natürlich das ganze Spiel ein bisschen umdrehen und kann sagen, die Hörschwelle, das ist ja sozusagen der Lautstärkepegel 0. Da hören wir nichts. Das heißt, was ein Mensch als kein Signal empfindet, als nicht vorhandenes Signal, das ist frequenzabhängig. Und natürlich haben wir schon gehört, ist eine doppelte Lautstärke ist im Wesentlichen 6 Dezibel rauf in der Skala. Das heißt, wir können jetzt analog zu der Hörschwelle, können wir uns überlegen, was sind denn Kurven gleicher Lautstärke? Also wenn ich jetzt ein Signal bei 1 Kilohertz bei einem Schalldruck von, was weiß ich, 20 Dezibel habe, was müsste der relative Schalldruck sein bei 10 Kilohertz oder bei 10 Hertz, um sozusagen gleich laut wahrgenommen zu werden. Das kann man eben auch wieder messen in Versuchsreihen, aber was ungefähr passieren wird, kann man sich natürlich auch denken, und man sieht es auf dieser Skala, dass da unten ist die Hörschwelle, das ist dieser Verlauf, der untere Rand der Hörfläche, den wir da gesehen haben. Und da sieht man eben, wie es bei den niedrigen Frequenzen die Hörschwelle raufgeht, bei den hohen auch. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen ein Signal von 20 Phon, Lautstärke 20 Phon haben. 20 Phon ist eine subjektive Lautstärke, das ist nämlich eine Lautstärke, die man empfindet, wenn das bei 1 Kilohertz Schalldruck bei 20 Dezibel ist. Also bei 1 Kilohertz wären 20 Dezibel, das sehen Sie, wenn Sie jetzt hier das Bild anschauen, da ist 1 Kilohertz und hier sind es genau 20 dB. Das ist diese sozusagen Referenzlautstärke, 1 Kilohertz mit 20 dB ist 20 Phon. Und bei anderen Tonhöhen, anderen Frequenzen, muss ich den Pegel, den tatsächlichen Signalpegel anheben, damit sich das als ungefähr gleich laut anhört. Bei manchen ein bisschen drüber, irgendwie so bei 3, 4 Kilohertz, muss ich es auch ein bisschen absenken. Das entspricht genau dem Vergleich, den unsere Hörschwelle gegeben hat. Und Sie sehen, es gibt sich so eine ähnliche Kurve wie die Hörschwelle, bloß heißt es jetzt die Kurve gleicher Lautstärke. Und das ist die Kurve der Schallereignisse sozusagen über die Frequenzen, die als gleich laut empfunden werden und die man in dem Fall als 20 Phon laut bezeichnen kann. Also wenn Sie diese Bezeichnung 20 Phon mal oder x Phon mal gehört haben, das kommt genau daher. Und jetzt ist es natürlich so, dass Sie, wenn Sie irgendwelche Lautstärkenangaben zum Beispiel in Prospekten benutzen, wie bei dieser Waschmaschine von vorher, wo Sie sagen, welche Lautstärke hat das Gerät im Betrieb, dann ist es natürlich sinnlos, eigentlich den unbewerteten Schalldruckpegel zu nehmen, so wie wir es vorher hatten, sondern wir müssen auf diese subjektive Schallwahrnehmung Rücksicht nehmen, auf die Erkenntnisse der Psychoakustik. Das heißt, man wird eine dieser Kurven nehmen, meistens nimmt man die 40-Phon-Kurve und sagt, wir korrigieren unsere Lautstärkenangaben so, dass die einzelnen Frequenzanteile entsprechend erhöht oder erniedrigt werden, entsprechend dem, was diese Kurve, diese 40-Phon-Gehörkurve angibt. Das heißt, ein bewertetes Maß sozusagen der Lautstärke. Man nimmt also das Signal in seinen Frequenzanteilen, bewertet die Frequenzanteile und berechnet dadurch, durch diese Gewichtung eben aus, was das dann wirklich das subjektive Lautstärkepegel ist, der dort erreicht wird. Und diese 40 Dezibel oder 40 Phon-Kurve, die nennt man die A-Kurve, es gibt auch noch andere, die B- und die C-Kurve, und die Sinn finden Sie sehr oft in Prospekten, wenn irgendwo dB, Klammer auf, A, Klammer zu steht, dann heißt es, dass das subjektive Lautstärkenmessungen sind, die nach der 40 Phon, also nach dieser A-Kurve, bewertet sind. Also auch eine Geschichte, die man kennen muss. Ja, wo Sie das auch treffen, ist in Unterhaltungselektronikgeräten, da gibt es manchmal so eine Taste, die heißt Loudness, mit der Sie bei niedriger Lautstärke ein Signal klarer hörbar machen können. Das bedeutet auch, dass man den Bereich, bei dem unsere Hörschwelle eben schlechter ist sozusagen, nämlich die niedrigen und die hohen Frequenzen, dass man die im Pegel entsprechend anhebt, damit das Signal insgesamt sozusagen in seinem ganzen Frequenzumfang zu hören ist. Deswegen wirkt es dann klarer bei niedriger Lautstärke. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiges Kapitel zum Schluss hin, das uns nämlich jetzt schon reinführt in die Kompressionsverfahren, aber noch ein Ergebnis aus der Psychoakustik ist. Es ist so, dass wir natürlich, das wissen wir jetzt schon, wenn wir ein Schallereignis wahrnehmen, immer eine Mischung haben von Tönen, wenn wir jetzt eine Fourier-Analyse daraus machen, von Tönen verschiedener Frequenz mit bestimmten Anteilen. Das heißt, wir können sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt ist zum Beispiel bei einer Frequenz ein sehr hoher Anteil da. Andere Frequenzen sind auch beteiligt in dem gleichen Zeitausschnitt, aber möglicherweise mit einem niedrigeren Anteil. Und jetzt gibt es einen Effekt, den man in der Psychoakustik eben gründlich erforscht hat, der nennt sich Maskierung. Das heißt, wenn Sie einen lauten Ton haben und Sie haben daneben leisere Töne, die in der Frequenz nahe dran liegen, dann werden die plötzlich unhörbar. Dann hören Sie nur noch diesen einen lauten Ton und diese leiseren Töne ähnlicher Frequenz, die sozusagen ein bisschen höher oder tiefer sind, die sind nicht mehr wahrzunehmen. Man kann sich das so ein bisschen grafisch visualisieren, indem man diese Hörschwelle sich so vorstellt, dass sich die verändert. Ja, das ist zunächst mal hier was Gezeichnetes, hier runter und dann gestrichelt hier wieder rauf. Das ist unsere normale Hörschwellenkurve. Jetzt gibt es einen 1 Kilohertz Ton, der einen relativ hohen Pegel hat. 1 Kilohertz ist hier und der Effekt, den das hat, ist, wenn ich jetzt diesen 1 Kilohertz Ton abspiele und gleichzeitig meinen Hörtest sozusagen mache, welche Töne hören die Leute, dass die Leute bei einem 1 Kilohertz Ton das sowieso natürlich nur hören, wenn es höher ist als der eine, also wenn es noch lauter ist als dieser eine Ton, also wenn ich keine 1 Kilohertz spiele, dann merke ich nur noch den Unterschied, jetzt ist es noch lauter geworden als dieser eine permanent vorhandene Störton. Aber auch wenn es bloß ein bisschen daneben ist, wenn es ein bisschen weniger als 1 Kilohertz ist, dann muss ich auch sehr, sehr hoch gehen mit meinem Pegel, dass das überhaupt hörbar wird. Und es gibt sozusagen so eine Ausbuchtung der Hörkurve, die durch diesen 1 Kilohertz-Ton bewirkt wird. Das heißt, die neue Hörschwelle, die geht hier ganz steil rauf bis zu diesem 1 Kilohertz-Ton, geht dann wieder runter und schwingt sich dann auf die normale Hörkurve ein. Und das heißt, wir haben diesen großen Bereich hier unter diesem Berg bis hin zur klassischen normalen Hörkurve von Frequenzanteilen einer bestimmten Amplitude, die nicht zu hören sind. Wenn die in dem Signal vorkommen, sie werden nicht wahrgenommen werden, von Versuchspersonen einfach zu bestimmen. Man kann sich auch nochmal überlegen, woher das passiert. Also hier ist nochmal aufgezeichnet, dass das bei verschiedenen, was für verschiedene Frequenzen, was da passiert, gehe ich auch nochmal gleich darauf ein. Aber wenn man sich überlegt, was physisch passiert sozusagen oder physiologisch passiert, dann ist es so, dass wir natürlich das alles mit der Schnecke wahrnehmen. Und ein Ton regt natürlich, gerade so ein 1 Kilohertz Ton eines hohen Pegels, regt einen bestimmten Bereich in diesem Organ an. Da schwingt ein bestimmter Bereich der Schnecke mit, in dem wird das kortische Organ, wenn die Haarzellen, entsprechend stark angeregt. Jetzt hat natürlich dieser physikalische Apparat, dieses Organ, eine gewisse Auflösung nur. Also wenn da ein bestimmter Bereich schwingt, dann schwingt das natürlich, schwingen die Härchen daneben auch ein bisschen mit. Das kann man gar nicht vermeiden. Das heißt, es werden die direkt benachbarten Härchen auf jeden Fall mit in Mitleidenschaft gezogen, sozusagen. Also es ist ein bestimmter Bereich, der durch diesen hohen Ton betroffen ist und in dem die Sinneswahrnehmung einfach verändert ist. Das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Was man auch feststellen kann, ist, nachdem diese Schnecke eben ja auch in den Anfang- und Endbereich verschieden aufgebaut ist, um die verschiedenen Frequenzen wahrnehmen zu können, ist es auch so, dass die Eigenschaften insoweit verschieden sind, dass diese Maskierung in einem größeren oder kleineren Bereich stattfindet. Also wenn Sie einen Ton sehr niedriger Frequenz haben, dann haben Sie einen relativ schmalen Maskierungsbereich. Wenn Sie einen Ton relativ hoher Frequenz haben, dann ist das ein breiter Maskierungsbereich. Das sehen Sie, also die 4 kHz oder die 8 kHz, die maskieren einen viel breiteren Bereich verwandter Frequenzen. Das hängt auch also ein bisschen vielleicht mit dem Aufbau der Schnecke zusammen, aber ist zunächst mal einfach auch ein psychoakustisches Ergebnis. Das heißt, man braucht gar nicht drüber streiten, so hier, woher das wirklich im Detail kommt, sondern man kann es ja auch einfach beobachten. Also wie gesagt, das ist noch ein Versuch, so ein bisschen das sich klarzumachen. Auf dieser Basilarmembran gibt es sozusagen eine Stelle, wo die Anregung ein Maximum hat. Und natürlich gibt es so eine Hüllkurve drumherum, einen Bereich drumherum, in dem die Vibration immer noch stattfindet und innerhalb derer sind weitere Anregungen eben nicht wirklich wahrnehmbar. Und das ist natürlich, je nachdem, welche Frequenz wir haben, ein verschiedener Bereich der Basilarmembran, wo wir eben dann auch verschiedene physikalische Eigenschaften haben und dementsprechend dann auch solche Effekte entstehen, wie diese verschiedenen Breiten des Maskierungsbereichs. Jetzt könnten wir mal einen Versuch machen, da gibt es auch ein Applet dazu, wobei das den kleinen Nachteil hat, dass es ziemlich diese unangenehmen, quietschenden Geräusche wieder macht. Aber ein Versuch wäre es vielleicht wert. So. So, jetzt haben wir natürlich zuerst mal diesen Hintergrundstörton. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Jetzt nehmen wir eine Frequenz. Was? Ah ja, okay. Also wir haben gesagt, damit der stärker zu hören ist, soll es eine relativ hohe. Nehmen wir mal die 6 Kilohertz hier. Und das ist jetzt ein relativ lautes Signal. Ich habe also hier zunächst mal, ich gehe zu dem Signal dann jetzt wieder hin. Jetzt haben wir hier ein zweites. Ein zweites Signal hier. Das kann ich jetzt in der Tonhöhe hier verändern. Machen das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen lauter. So, gut, jetzt nehmen wir das zweite Signal noch mehr weg. Machen das erste Signal schön laut und gehen jetzt mit dem zweiten dorthin. Also hier hören Sie das zweite Signal noch relativ deutlich. Hier verschwindet es übrigens, wenn es laut ist, hört man gar nichts mehr. Okay, lassen wir es bleiben. Es ist ein bisschen schwierig, ja, in Dinge vorzuführen, wenn Sie dann anfangen zu erzählen. Dann hat natürlich so ein feiner Lautstärkenunterschied oder Frequenzunterschied keine Chance, dort irgendwie gehört zu werden. Schade. Ja, ist mir noch nicht passiert, ehrlich gesagt. Vielleicht können wir noch einen Versuch machen, dass sich die zeitliche Maskierung mit anhören. Dieser Effekt der Maskierung, dass ein Ton und ein verwandter Ton sozusagen nicht mehr unterscheidbar sind, wenn der Originalton einen sehr hohen Pegel hat und der verwandte Ton dann einen vergleichsweise niedrigen Pegel, der passiert nicht nur, wenn es gleichzeitig stattfindet. Also Sie haben 1 Kilohertz und dazu 1,1 Kilohertz oder so mit einem niedrigeren Pegel, dann ist der 1,1 Kilohertz nicht mehr wahrnehmbar, sondern es passiert auch, wenn der zweite Ton, der maskierte Ton, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung vorher oder nachher kommt. Also bei nachher kann man sich noch ein bisschen vorstellen, also ein lauter Ton einer Frequenz wirkt sozusagen eine gewisse Zeit nach und in der Zeit bleiben andere Töne verwandter Frequenz, also nahe dran liegender Frequenz, einfach blockiert sozusagen durch diese starke Reizung der Basilarmembran in einem bestimmten Bereich. Was interessant ist, dass der Effekt auch rückwärts passiert. Das heißt, dass auch vorher liegende Töne durch einen nachher kommenden lauten Ton maskiert werden können. Woran das genau liegt, kann man jetzt nicht so hundertprozentig sich erklären. Also eine Erklärung dafür wäre, dass wir eben immer gewisse Zeitfenster sozusagen auf einmal verarbeiten und dadurch eben nicht sozusagen Punkt für Punkt unser Signal abarbeiten, sondern immer schon einen bestimmten zeitlichen Bereich als Ganzes haben. Das kann man sich auch anhören. Also wenn man dieses Bild da anschaut, sehen Sie, dass hier ein Signal sozusagen maskiert wird und Sie haben hier die Verzögerung, das ist 1 Kilohertz, und Sie haben die Verzögerungszeit und Sie sehen, so bei ungefähr 100 Millisekunden danach klingt es komplett ab. Das heißt, die Maskierung findet noch so bis zu 100 Millisekunden danach statt. Und was ich jetzt habe, sind Soundbeispiele, bei denen ein Ton gespielt wird und dann 100 Millisekunden danach zunächst mal ein weiterer Ton und der immer leiser und der weitere Ton ist verwandt, also liegt nah an dem ersten von der Frequenz her und wird in mehreren Stufen leiser. Und das sollte man normalerweise den Unterschied deutlich hören können. Also was man gehört hat, war eben dieser Ton und dahinter so dieser Schluck auf da, so ein kleines Pöpp dahinter. Das ist dieser zweite Ton, der danach kommt und der ist immer leiser geworden. Und es war so, das waren glaube ich 4 Stufen und bei der letzten war es so, dass man schon ganz genau hinhören musste, um das überhaupt noch mitzubekommen. Das war jetzt mit 100 Millisekunden Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Ton. Wenn wir das gleiche machen mit 10 Millisekunden Abstand, dann ist es schon bei den letzten beiden schwieriger zu hören, dass da überhaupt noch was danach kommt. Das heißt, der Unterschied verschwindet immer mehr. Jetzt machen wir das gleiche rückwärts, jetzt kommt dieses seltsame Ruckeln vorher, vor dem Signal. Also was man da auch vielleicht hören sollte, ist, dass der Effekt ein bisschen früher schon einsetzt, dass das Verschmelzen, Verschwimmen sozusagen dieses Extrasignals mit dem Hauptsignal in der Rückwärtsrichtung auch stattfindet erstens und zwar früher und jetzt machen wir das Ganze noch rückwärts mit 10 Millisekunden oder weniger. So, und bei dem allerletzten Signal war es jetzt wirklich ganz deutlich, denke ich, dass wenn Sie nicht gewusst hätten, dass da so ein kurzer Ton noch davor kommt, dann hätten Sie wahrscheinlich behauptet, der ist gar nicht da. Bei den anderen war es immer noch so andeutungsweise, da hat sich aber dann auch mehr oder minder bloß noch als so ein hartes Einsetzen von dem Signal angehört. Das heißt, zeitlich danach und davor kommende Signale in einer ähnlichen Tonhöhe, die verschwinden in unserer Wahrnehmung auch ziemlich komplett. Das Ganze funktioniert sozusagen in unserer Wahrnehmung und lässt sich nur wirklich beschreiben. Wir können es nicht im letzten Detail mich sozusagen durch ein Modell erklären. Wir können aber mathematische Modelle bauen, die uns helfen, den Hörbereich sozusagen so einzuteilen, dass wir optimal damit umgehen können. Nämlich sogenannte kritische Bänder. Das sind diese Bereiche im Frequenzspektrum, von denen wir wissen, dass die sozusagen gemeinsam beeinflusst werden von einem starken Signal. Das haben Sie vorher gesehen, ein 4-Kilohertz-Signal, das hat eben einen relativ breiten und 8 Kilohertz noch breiteren Bereich des Frequenzspektrums, in dem Maskierungseffekte stattfinden, während ein 20-Hertz-Signal einen wesentlich schmaleren hat. Das heißt, wie stark eine Frequenz maskiert ist, hängt sozusagen ab, wie für dieses kritische Band, dieses eine Teilband, die Gesamtsignalintensität ist. Und das wird jetzt für uns interessant, dass man diese Bänder eben bestimmt hat, in denen, die wir nun benutzen können, um Maskierungseffekte zunächst mal auszurechnen. Und da gibt es einen Bremer, beziehungsweise in Bremen und Dresden gelehrten Physiker Barkhausen, der daran gearbeitet hat und der das Frequenzspektrum wirklich empirisch auch ermittelt hat, wie sich das einteilt in solche kritische Bänder. Und deswegen heißt diese Skala, die da benutzt wird, also die Breite eines solchen kritischen Bands oft auch ein Bark. Das ist also eine physikalische Einheit, so wie Siemens und Ohm, einfach ein Name. Für uns ist es nicht so furchtbar wichtig, wie die praktisch ausschauen. Wichtig ist vor allem dieses Bild hier, dass diese Barkhausen-Bänder eben bei hohen Frequenzen einen sehr großen Bereich umfassen. Das ist jetzt eine Einteilung in 27 kritische Bänder. Und die für niedrige Frequenzen eben einen sehr kleinen Bereich. Das werden wir dann weiter sehen. Also gerade dieser Effekt, dass wir je nachdem, in welchem Frequenzbereich wir sind, verschieden genau analysieren müssen, um Maskierungseffekte festhalten zu können, das hat dann wieder eine Konsequenz tatsächlich für Kompressionsalgorithmen. Deswegen müssen wir das zuerst mal kennen. Ja, ich rede schon die ganze Zeit von Kompressionsalgorithmen. Worauf ich raus will, ist ein wirklich medienspezifischer Kompressionsalgorithmus, nämlich das MPEG-Audio. Was ist das, jeder von Ihnen vermutlich kennt, die meisten irgendwie ein Gerät in der Tasche haben, das Musik damit wiedergeben kann. Das basiert jetzt auf allen diesen Effekten, die wir uns gerade angeschaut haben, insbesondere auf dem psychoakustischen Maskierungseffekt, sowohl dem Frequenzmaskierungs- als auch dem Zeitmaskierungseffekt. Fangen wir nochmal ganz vorne an. Unser digitales Signal, das wir haben, ist Pulscode moduliert, das heißt, das wird klassisch digitalisiert. Festgelegte Zeitpunkte, festgelegte Auflösung, wird jeweils ein Wert genommen. Da gibt es verschiedene Standards, zum Beispiel für die Telefonie, zum Beispiel für hochauflösende Tonaufzeichnung. Wenn wir jetzt das Ergebnis dieser Digitalisierung komprimieren wollen, dann haben wir ein Problem, weil die akustischen Informationen sich für viele der Kompressionsverfahren, die wir uns angeschaut haben, nur wenig eignen. Also diese verlustfreien und universellen Verfahren, die sind nicht besonders gut geeignet für diese Audiodaten. Da gibt es relativ wenige sich wiederholende Sequenzen zum Beispiel. Ist also relativ ungeeignet dafür. Deswegen hat man sich Audiokompressionsverfahren ausgedacht, die viel stärker komprimieren, die aber nicht mehr verlustfrei sind. Also wir hatten ja bis jetzt immer Kompressionsverfahren, die rein mathematisch funktionieren und die das Originalsignal komplett wieder zu rekonstruieren erlauben. Jetzt bewegen wir uns das erste Mal in ein Kompressionsverfahren rein, das nur deswegen komprimieren kann, weil es die Wahrnehmungsfähigkeiten und Möglichkeiten des Menschen mit in Betracht zieht. Also das psychoakustische Modell insbesondere, das wir vorher angeschaut haben, die Maskierung. Die Grundidee ist sehr einfach. Ich habe vorher bei dieser Maskierung versucht zu erklären, dass es wesentliche Teile in so einem Klangbild, das ja aus verschiedenen Frequenzen mit verschiedenen Anteilen sich zusammensetzt, dass es da wesentliche Teile gibt, die gar nicht zu hören sind. Und die lässt man einfach raus. Man analysiert das Ganze und versucht herauszufinden, welche Teile sind maskiert und die werden weggelassen. Das heißt, das Signal wird verfälscht, das Originalsignal ist auch nicht wieder rekonstruierbar aus dem, was wir da produzieren, aber wir haben einen erheblichen Kompressionseffekt. Und das bekannteste davon ist natürlich dieser MPEG Audio Layer 3, das MP3. Da muss man jetzt vielleicht ein kleines bisschen noch ausholen, bevor man in die Technik wirklich einsteigen kann. Das MPEG Audio hängt zusammen mit einer Gruppe, die MPEG heißt eben. Das ist eine Gruppe von Experten, die nennt sich Moving Picture Expert Group. Nicht Motion Picture, sondern Moving Picture. Also Bewegtbild-Expertengruppe. Das ist eine Gruppe, die im Prinzip in zwei Standardisierungsgremien angesiedelt ist, der Internationalen Standardorganisation und der IEC, Elektrotechnischen Standardorganisation. Und die arbeiten im Prinzip an Videokompression. Und Sie kennen die MPEG-Videostandards sicher auch, oder wenn Sie es nicht kennen, dann arbeiten Sie doch dauernd damit, weil praktisch alle digitalen Videosignale, mit denen Sie so im Alltag konfrontiert sind, eigentlich nach MPEG komprimiert sind, zum Beispiel das DVB, das digitale Videobroadcast, also wenn Sie einen terrestrischen Fernsehempfang haben, über so einen mobilen Empfänger zum Beispiel, dann haben Sie MPEG-Video, oder wenn Sie ein DVD-Video anschauen mit einem ganz normalen DVD-Player, dann haben Sie da auch MPEG-Videobilder drauf. Über das MPEG-Video müssen wir uns natürlich auch noch unterhalten, wie das funktioniert. Aber es ist klar, dass die Leute, die sich über Kompression von Video Gedanken gemacht haben, natürlich immer das Problem hatten, dass bei dem Video ja logischerweise Audio dabei ist als Tonspur und dass auch das Audio komprimiert werden musste. Und deswegen ist es so, dass die Standards, mit denen wir im Audiobereich zu tun haben, zum großen Teil definiert wurden von einem Gremium, das eigentlich sich mit der Videokompression befasst. Also deswegen dieses M überhaupt in MPEG, dass das also, und das M und das P, dass es das um Bilder und Bewegtbilder geht. Wenn man noch ein bisschen genauer reinschaut, dann ist es so, dass da mehrere parallele Dinge passiert sind. Das eine ist, es gab ein EU-Projekt von der Europäischen Union, gefördertes Forschungsprojekt, in dem unter anderem das Deutsche Institut für Rundfunktechnik drin war. Die haben unter dem Titel MusicCam, mit diesem tollen Titel, der hier steht, den ich gar nicht vorlesen will, an einem digitalen Rundfunkstandard gearbeitet, was im Prinzip eigentlich auch der digitale Rundfunkstandard ist, den Sie heutzutage im digitalen Rundfunk, der allerdings nur wenig genutzt wird in der Praxis, also nur wenig Empfänger da sind, der bis heute verwendet wird. Parallel dazu hat nicht von der EU gefördert, aber auch in der internationalen Kooperation, wo eben das Deutsche Fraunhofer-Institut dabei war, eine Forschergruppe daran gearbeitet, psychoakustisch basiertes Komprimieren für ISDN, für Telefonübertragung zu machen, mit dem Ziel, Audiokonferenzen über ISDN mit sehr hoher Qualität zu ermöglichen. Dort also auf Telefonleitungen sozusagen Bandbreite zu sparen und die Tonqualität zu erhöhen. Ja, 1990 war sozusagen der Zeitpunkt, als dann die MPEG-Gruppe die Ergebnisse dieser beiden Projekte sozusagen aufgegriffen hat. Die haben so ausführliche Tests gemacht beim schwedischen Rundfunk und haben dann drei sogenannte Layers definiert. Es gibt für MPEG-Audio drei Layers. MPEG-Audio Layer 1 ist sehr, sehr einfach und ist im Prinzip noch einfacher als das, was das MusicCam gemacht hat. Ist sehr günstig zu realisieren, komprimiert aber auch nur sehr schwach. Der Layer 2 ist mehr oder minder das gleiche als das, was der MusicCam-Standard war. Also eine stabilisierte und komplettierte Version des MusicCam-Standards. Das ist das, was normalerweise für digitalen Rundfunk verwendet wird und auch bei digitalem Audio im digitalen Fernsehen, Videobroadcast, DVB. Also grundsätzlich dort verwendet wird, wo wir Funkausstrahlung des Signals haben. Da kommt auch irgendwie gegen Ende dieser Vorlesung noch ein kleines Kapitelchen drüber, dass eben die Funkausstrahlung bestimmte Störquellen beinhaltet, insbesondere die Mehrwegeausbreitung, und gegen die ist dieses MusicCam-Verfahren besonders stabil und robust. Der Layer 3, der ist eher dafür da, dass man es nicht über Funk ausstrahlt, sondern dass wir ein Kabel haben oder überhaupt eine sozusagen relativ störarme Verbindung, zum Beispiel eben Telekommunikationsverbindung oder eben abspeichern irgendwo auf einem digitalen Speichermedium und von dort wieder abspielen. Und die haben nun versucht, MusicCam und Aspect zu kombinieren, und das ist dieser MPEG Layer 3, der eine sehr hohe Kompression erreicht. Also bloß um das nochmal klar zu machen, es gibt den die Videostandards, da gibt es nämlich auch ein MPEG 1 und ein MPEG 2, die wir uns auch noch unterhalten werden. Das sind zwei Videostandards. Wir reden jetzt über MPEG Audio Layer 1, 2, 3. Und im Prinzip kann man den MPEG Audio Layer 1, 2, 3, die schreibt man am besten mit römischen Zahlen, dass man es nicht durcheinander bringt, mit beiden Videostandards kombinieren. Und zum Beispiel digitales Video-Broadcast, also digitales Fernsehen über Funk, funktioniert so, dass man MPEG Audio Layer 2 in der Regel mit dem MPEG 2 Videostandard kombiniert. Und der MP3 Standard, der ist im Prinzip auch kompatibel mit beiden Videostandards und ist eben der Audio Layer 3, der allerdings in den allermeisten Fällen unabhängig von dem Video benutzt wird. Also der muss nicht an dem Video dran sein, wird sogar meistens gar nicht an die Videos dran gehängt. Es ist jedenfalls nicht MPEG 3. Also es gibt MPEG 1 Videostandard, MPEG 2 Videostandard, es gibt den MPEG 4 Videostandard, es gibt keinen MPEG 3 Videostandard, was wieder andere Gründe hat, weil der war nämlich ursprünglich für HDTV vorgesehen. Aber MP3 heißt MPEG Audio Layer 3 unabhängig vom Videostandard. Also das ist ein bisschen eine komplizierte Terminologie und wenn jemand, machen manchmal sogar Journalisten, MPEG 3 dafür schreibt, dann weiß er nicht, was er sagt. Ja, diese MPEG 1 und MPEG 2 Audio, die unterscheiden sich insofern noch, also das Audio in dem MPEG 1 Videostandard und das Audio im MPEG 2 Videostandard, so wie die Videostandards sich auch unterscheiden, MPEG 1 und MPEG 2, nämlich in der Variantenvielfalt. Bei MPEG 1 Audio gibt es bloß wenige Abtastraten, die unterstützt werden und bei den MPEG 2 Varianten gibt es wesentlich mehr Abtastraten, wobei in beiden Fällen die 44,1 und die 48 kHz drin sind, die man am häufigsten braucht. Was noch ein Unterschied ist, das MPEG 2 Audio wegen dem besseren Videostandard, der dahinter steht, eben auch 5 Kanäle unterstützen kann. Also wenn Sie Raumton brauchen, dann ist das sozusagen das Verfahren. Aber nochmal, es gibt MPEG 2 Audio Layer 1, Layer 2, Layer 3 und es gibt MPEG 1 Audio Layer 1, Layer 2, Layer 3. Ja, dieses MP3 ist also der MPEG Layer 3, MPEG Audio Layer 3 und der komprimiert ungefähr so auf ein Zehntel, grob gesagt, 11 zu 1 wird gesagt. Das ist inzwischen eine der größeren Einnahmequellen für die deutsche Staatsforschung, also die Fraunhofer Gesellschaft erwirtschaftet erhebliche Patenteinnahmen, weil sie damals so schlau waren, ganz wesentliche Teile ihrer Beiträge zu diesem Standard patentrechtlich zu schützen. Das heißt, praktisch alle, die MP3 in ihren Geräten einsetzen müssen, an das Fraunhofer-Institut zahlen, Lizenzgebühren zahlen. Deswegen gibt es auch Weiterentwicklungen. Es gibt insbesondere eine freie Weiterentwicklung, das ist Ogg Vorbis, was ein offener Standard ist, der diese Abhängigkeiten von Patenten vermeidet. Und es gibt auch darüber werde ich noch mehr erzählen, Weiterentwicklungen. Also MPEG Audio Layer 3 ist inzwischen Historie, das ist der erste Standard gewesen. Inzwischen gibt es Advanced Audio Coding, es gibt High Efficiency Advanced Audio Coding, es gibt also eine ganze Reihe von weiteren, besseren Audiostandards und gerade wenn jetzt jemand zum Beispiel ein iPod in der Tasche hat, die meiste Musik, die sie auf dem iPod spielen, hören sie gar nicht mehr in MP3, sondern schon längst in MP4 Audio. Eine Sache wollte ich an der Stelle vielleicht klar machen. Gut, Sie hören natürlich jede Art von Musik über MP3 und wissen, dass die Kompression eben der Musik sozusagen in der Wahrnehmung relativ wenig schadet. Das hört sich, also wer ein gutes Gehör hat, kann den Unterschied schon erkennen zum Original, aber es ist doch, gibt den Charakter der Musik sehr gut wieder. Aber trotzdem muss man sich darüber im Klaren sein, die Kompression, die diese Maskierung benutzt, die funktioniert wirklich völlig unabhängig von der Art der Musik. Das muss also nicht so sein, dass da irgendwie das große Schlagzeug-Solo drin ist, um jetzt diese hohen Pegel einer Frequenz zu haben, die ganz viel maskieren, dass sie dann viel rausschneiden können, sondern das ist bei ganz ruhigen, gar nicht sehr dynamischen Musikstücken, ist der Effekt, der ganze Kompressionseffekt auch schon da, dieser Maskierungseffekt. Und warum dieses Tom's Restaurant hier eingeblendet ist, das ist so eine ganz nette Anekdote, weil als die beim Fraunhofer-Institut diese Experimente gemacht haben, die haben psychoakustische Messungen gehabt und haben dann ihr Modell aufgebaut über die Kompression und haben natürlich viele Hörversuche gemacht, wie mit verschiedenen Einstellungen ihrer Parameter eben die Kompression optimal funktioniert, wie die hörakustischen Wahrnehmungsunterschiede sind zum Original. Und da hat man nach einem Referenzmusikstück gesucht. Und das Referenzmusikstück, das benutzt wurde, ist tatsächlich, das heißt Tom Steiner, ist von Susan Vega und ist ein Musikstück, das wirklich genau das Gegenteil von dem ist, wo man meint, dass Kompressionsverfahren richtig zuschlagen können. Also das ist wirklich, jetzt habe ich den Ton weg. Also das ist wirklich A Cappella-Gesang mit vergleichsweise, ich sage mal, wenig Tongemisch da drin, keine Instrumente und ganz bewusst an dem Ding kann man die Kompression sozusagen ausprobieren. Ja, um wieder ein bisschen technischer zu werden, was tut denn jetzt so ein Audio-Encoder, was machen die denn eigentlich? Ich erkläre das jetzt sozusagen so, was ein Audio-Encoder macht. Eigentlich ist es ein bisschen falsch, das so zu erklären, weil wenn Sie in den Standard reinschauen, dann definiert der Standard eigentlich das Gegenteil, der definiert nur den Decoder. Und wie ich codiere, das bleibt mir überlassen, solange der Decoder das dann richtig rauskriegt. Das gibt sozusagen eine gewisse Freiheit auch im Aufbau der Codierungssysteme. Aber trotzdem ist es vom Konzept her, glaube ich, besser zu verstehen, wenn man sich die Grundidee von so einem Encoder mal klar macht. Also die Grundidee ist, da kommt links mal unser unkomprimiertes PCM-Audio, unsere digitalisierte Information rein, wird dann gefiltert. Was Filter sind, haben wir uns ja schon angeschaut. Filter sind in dem Fall insbesondere Bandfilter, in denen Bandpassfilter, in denen wir das Signal in bestimmte Teilbänder aufsplitten. Warum wir das brauchen, da können wir uns ja erinnern, der Maskierungseffekt, der wirkt ja immer auf einen bestimmten Teilbereich des Frequenzspektrums. Und wenn wir jetzt einen Teilbereich haben, dann können wir schauen, ist in diesem Teilbereich, eben diesem Teilfrequenzband, findet in dem Maskierung statt. Und dazu brauchen wir zwei verschiedene Einheiten. Eine Einheit ist diese Maskierungseinheit, die berechnet quasi, ob Maskierung stattfindet, in welchem Umfang. Und die zweite Einheit ist dieser Quantisierer, der aufgrund dieser Berechnungen dann tatsächlich Elemente aus diesen Signalbändern rauslässt. Das heißt, in diesen Teilfrequenzbändern Information entweder ganz weglässt oder schwächer kodiert. Sage ich gleich, was das bedeutet. Und das Ergebnis nach dieser Quantisierung wird dann noch mehr Entropie kodiert, also zum Beispiel Huffman kodiert, und dann in einen Bitstrom rausgeschrieben, der dann letztlich die komprimierte Datei bedeutet. Das heißt, das Kernstück eigentlich ist hier dieser Quantisierer. Das ist der, der den Verlust erzeugt. Eine Sache, die man sich dabei klar machen muss, ist, dass wir vorweg hier mit einer Teilbandkodierung arbeiten. Das heißt, ich habe gesagt, der allererste Schritt, den mache ich heute noch und ich glaube, dann reicht es auch für heute. Der erste Schritt, den wir hier haben in dem Bild, ist ja diese Filterbank, wo wir auf Bänder aufteilen. Und wie kann ich sozusagen ein Signal in Teilfrequenzbänder aufteilen? Idealerweise würde ich das Signal natürlich aufteilen wollen, genau in die kritischen Bänder, wie sie nach dieser Barkhausen-Skala waren. Das wäre perfekt, dann könnte ich für jedes dieser Barkhausen-Bänder sozusagen bestimmen, wie dort drin die Durchschnittsintensität ist und kann dann feststellen, ob ein solches Band irgendwie das Nachbarband beeinflusst. Das ist leider nicht so, dass das so ganz einfach geht. Die allermeisten dieser Filter, die wir zunächst mal einfach aufbauen können, die liefern Frequenzbänder gleicher Breite. Deswegen sind die zum Beispiel im MPEG Audio Layer 1 und Audio Layer 2 sind es zunächst mal Frequenzbänder gleicher Breite. Also, wie muss man sich das vorstellen? Wir haben ja zum Beispiel 48.000 Samples pro Sekunde mit 48 kHz Abtastung haben. Wir werden im einfachsten Fall bei MPEG Audio Layer 1 und 2, über Layer 3 müssen wir dann separat noch mehr reden, arbeiten wir mit 32 Teilbändern. Das bedeutet, dass wir dann 32 sozusagen Frequenzanteile haben und für jeden dieser Frequenzanteile werden 12 Samples sozusagen aufgezeichnet. Das heißt, wir haben 8 Millisekunden in jedem dieser Teilbänder als diesen Ausschnitt, den wir in dem jeweiligen Teilband analysieren. Wenn Sie also jetzt diese 12 mal 32, die 384 Samples nehmen, dann ist das ein sogenanntes Bin, also das ist ein Frame, das ist ja eingezeichnet, ein so ein Frame sozusagen, die Gesamtheit der, der Ausschnitte, die wir jeweils in den Teilbändern nehmen, was zusammen natürlich wieder das gesamte Frequenzspektrum darstellt. Das heißt, wir haben also 8 Millisekunden aus unserem Signal, das heißt 12 Samples, und die werden aufgeteilt in die 32 Teilbänder. Bei Layer 3, bei Audio Layer 3, geht man noch ein Stück weiter, weil was wir jetzt haben, dass wir sozusagen nur in 32 Teilbänder aufteilen und dort 8 Millisekunden anschauen, das heißt, dass wir sozusagen innerhalb dieser 8 Millisekunden alles als gleichzeitig betrachten. Also da alle Signalanteile sozusagen als zum gleichen Zeitpunkt abgespielt, innerhalb dieser 8 Millisekunden abgespielt, betrachtet werden. Und das heißt, dass wir nur Frequenzmaskierung können an der Stelle. Wenn wir diese zeitliche Maskierung, temporale Maskierung mitnutzen wollen, die ich vorher vorgeführt habe mit diesen zwei aufeinanderfolgenden Geräuschen, mit dem kurzen Knacken immer hinten dran oder vorne dran, dann brauche ich natürlich auch einen zeitlichen Verlauf und ich brauche dann größere Frames. Ich brauche quasi einen Frame in der Mitte und einen Frame davor und dahinter. Das heißt, da nimmt man 3 mal 8 Millisekunden, also jeweils 12 Samples, die 8 Millisekunden entsprechen, das in den 32 Teilbändern und das eben zeitlich sozusagen Mitte, davor, dahinter. Das heißt, ich habe dann 3 mal 12 mal 32, die 1152 Samples, die dann tatsächlich ein sogenanntes Frame in dem Layer 3 ausmachen. Ja, und der nächste Schritt ist dann natürlich, wenn wir diese Information haben, ein solches Frame, bezeichnet uns jetzt 8 Millisekunden Ausschnitt aus dem Signal, analysiert sozusagen schon in 32 Teilbänder. Da ist jetzt die Frage, welche Anteile davon, von diesem Signal, sind nun wirklich hörbar, die muss man wirklich kodieren, welche sind nicht hörbar oder welche sind nur zum Teil hörbar und können entsprechend schwächer kodiert werden. Und das ist natürlich dann die Aufgabe von dem Quantisierer und dem psychoakustischen Modell. Und das, denke ich, ist jetzt wirklich um 4:30 ein bisschen zu viel einzusteigen. Da möchte ich an der Stelle aufhören. Aber das Thema MP3 ist damit natürlich überhaupt nicht beendet, sondern das geht in der nächsten Vorlesung genau an der Stelle weiter. Dankeschön.